Ich habe mal auf Record gedrückt.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, willkommen, Freunde des gesprochenen Wortes, zur ersten Ausgabe, zur Pilotfolge, zum ersten Versuch von einem neuen Podcast. Ein Podcast von Neunetz.com, den ich kreativerweise jetzt Neunetzcast genannt habe.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Wie oft willst du das machen?
Dazu wollte ich jetzt gerade noch was sagen. Also geplant ist jetzt, oder zumindest erstmal zu versuchen, das irgendwie zweiwöchentlich zu machen, also alle zwei Wochen.
Okay.
Wöchentlich wäre zu viel und ansonsten das würde mir, glaube ich, das ist dann auch Quatsch, das ist noch seltener zu machen. Genau, also als Frequenz zweiwöchentlich und als grundsätzliches Konzept halt immer so Zweiergespräche wie das, was wir jetzt heute jetzt auch machen wollen. Weil ich glaube, dass es interessanter ist oder auch angenehmer zum Zuhören ist, wenn es einfach nur zwei sind, die miteinander sprechen.
Also
wenn
zwei Stimmen.
Genau, wenn ich das jetzt mit Leuten, mit anderen Podcasts vergleiche, also die ich jetzt höre, zum Beispiel irgendwie Twit aus den USA, wenn dann drei, vier Leute sitzen oder so. Das kann auch funktionieren, aber ich finde das, was 5x5 macht, ist auch ein US-Podcast-Netzwerk mit Podcasts mit John Gruber, Merlin Mann, Marco Amundsen, Apple-lastig. Aber das finde ich ganz angenehm. Da sind es angenehme zwei Personen, die dann sich unterhalten. Und das, ich hatte mir überlegt, das jetzt einfach immer mit einem wechselnden kleinen Kreis an aber festen Gesprächspartnern zu machen.
Ah, okay.
Und du bist da jetzt sozusagen der Erste.
Fest dabei.
Genau, ich bin Marcel Weiß und du bist Markus Angermeier, den, glaube ich, viele auf Twitter oder von anderen Social Networks ihres Vertrauens als Cosma kennen. Du bist eigentlich, abgesehen von Google Plus, wo man nicht anders kann, und von Facebook, als Cosma unterwegs. Oder? Das ist so dein Personal Brand.
Ja, das hatte ich. Den Namen hat mir jemand gegeben, quasi ein Jahr bevor ich einen E-Mail-Account hatte, also bevor ich das Internet hatte.
Prähistorische Zeit, oder?
Naja,
wann hast du deine erste E-Mail?
Ja, gar nicht so früh wie manche anderen, die dann so mit dem Telefonhörer.
Outest du dich jetzt als Noob?
Ja, also ich habe nicht so Telnet und News, Dingsbums und sowas. Kann ich gar nicht. Wann war das? 1900 reicht ja schon, ne? 1900 und wahrscheinlich so 4, 5, 6, 97 vielleicht, 96.
Ja, das ist auch so die Trennung, als ich meine erste Interesse angelegt habe.
Ich glaube, ich hatte zu Hause noch nicht mal Internet, als ich schon in der Agentur Praktikant war und habe dann ganz absurd mit so AOL 1000 Minuten umsonst angefangen. Aber ich habe keine AOL-Adresse niemals gehabt. Also natürlich die automatisch, aber die habe ich nie benutzt. Gleich dann immer Yahoo als erste E-Mail und immer nur den Knopf Internet in AOL benutzt.
Ich hatte dann meine erste E-Mail-Adresse war bei web.de. Die habe ich auch immer noch, die lasse ich immer noch weiterleiten fast dann.
Ja, ich auch. Zu viele E-Mail-Adressen.
Irgendwas noch davon kommt, aber in erster Linie kommt dann nur noch web.de-Werbung und vielleicht mal eine E-Mail von meiner Familie oder so.
Ja.
Gut.
Ja, jemand hat sich bei Facebook angemeldet mit meiner web.de-Adresse vor ein paar Wochen. Aus Versehen. So.
Achso, ja, das passiert mir mit der web.de-Adresse auch oft. Das ist die einzige Adresse, von der ich öfter mal irgendwie E-Mails bekomme, die gar nicht an mich gerichtet sind, sondern an irgendjemanden, der eine ähnliche hat, aber wahrscheinlich irgendwie noch einen Punkt noch dazwischen oder irgendwas.
Ja, so eine Jahreszahl hinten dran und so.
Oder so, ja, genau.
Und tatsächlich, der hatte sich dann angemeldet bei Facebook mit meiner E-Mail und hat es aber ja gar nicht gemerkt. Also kriegst du nicht mit, wenn du es machst. Weil die machen kein Double Opt-in. Also du musstest nicht die E-Mail bestätigen, um bei Facebook dann weitermachen zu dürfen.
Aha. Also könntest du jetzt mit deiner E-Mail-Adresse dann dir das Passwort geben lassen oder beziehungsweise ändern lassen und dann da reinkommen?
Gute Frage. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Aber es war ein großer Kampf, bis ich ihn quasi kontaktieren konnte. Ich musste ihn dann anfreunden, um es mit ihm zu klären. Anders ging es nicht. Ja, und ich habe natürlich alle Mails bekommen, alle Updates deiner Freunde, alle Private Messages.
Ja, natürlich.
Und es ist schon ein Einfallstor, ich könnte, ne?
Ja, aber das, ja.
Ich könnte.
Aber ich meine, was soll Facebook oder irgendein Dienst machen? Das ist ja dann das Fehler des Users.
Nee. Sie könnten ein Confirm erstmal zur Pflicht machen.
Ja, stimmt.
Und dann wäre das geschlossen. Also ich könnte deine E-Mail-Adresse nehmen, Facebook-Account aufmachen, einen Spammer befreunden und der schickt quasi mir immer dann Messages, die du aber kriegst. Ne? Oder ich könnte jemand, der gar nicht bei Facebook ist, dessen E-Mail-Adresse benutzen.
Hm.
Dann kriegt der auch dauernd irgendwie Kram, den ja ein Dritter, Böser, der Bescheid weiß, das dem schickt. Also man kann Facebook so schon auch als Spam-Schleuder benutzen.
Stimmt.
Also
interessant.
Ich wollte das darauf jetzt nicht hinweisen.
Aber das ist ja durchaus was die wenigsten von uns wissen, weil die meisten von uns ja wahrscheinlich irgendwann spätestens 2007, also die meisten, die sich für die Themen interessieren, die wir jetzt hier besprechen und die das jetzt hier hören, werden sich ja wahrscheinlich spätestens 2007 oder so das mal angeschaut haben oder sich da einen Account angelegt haben, als Facebook mit seiner Plattform anfing.
Ja,
wobei wahrscheinlich doch nicht alle. Ich habe letztens festgestellt, so Markus Spart, der auf hacker.de schreibt, hat keinen Facebook-Account.
Mhm.
Er meinte irgendwann einmal einen Eintrag irgendwie so nebenbei, dass er sich jetzt vielleicht doch mal einen Facebook-Account zulegen muss.
Ich bin
fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe.
Ich habe es auch relativ spät gemacht, weil ich dachte immer, ich bin ja kein Student. So.
Ja, aber das haben die ja doch schon relativ früh dann.
Ja, also ich...
Ende 2006 oder so aufgehört dann, dass man so eine Edu-Adresse braucht, um sich da einzuloggen.
Richtig, aber trotzdem, als ich anfing, brauchte man noch so eine Art irgendwie so eine Adresse von irgendwie einer Gruppe, irgendwie sowas, oder einer Firma, sodass man irgendwie zu irgendwas gehört. Irgendwie
dieses also so zu einem Network dann wahrscheinlich. Dann, also wurde es dann von College dann auf Networks irgendwie
ausgeweitet oder so. Irgendwie so. Und weißt du noch, ich konnte mich mit meiner Gmail nicht registrieren bei Facebook, das haben die nicht zugelassen.
Die große Rivalität damals schon.
Ja, weißt du, bis heute nicht, wieso. Naja.
Das war halt so kontrolliertes Wachstum.
Ne? Ja.
Und die das dann immer stückweise dann ausgebreitet.
Naja.
Das ist ganz interessant in dem Buch von Kirkpatrick beschrieben, Facebook-Effekt. Wie sie die Ausweitung von College zu College, also zu Universität zu Universität genutzt haben, um kontrolliert zu wachsen und nicht in die Friendster-Falle reinzufallen, da sie zu schnell wachsen, die Surfer ausfallen, die User frustriert sind, sie nicht mehr wieder hochkommen und dann halt und dann verlieren. Ne? Also Friendster hat ja unter anderem wegen der schlechten Server
am Erfolg gestorben.
Da verloren. Und das fand ich aber nicht ganz interessant, was da so gehört hat.
Das ist bei MySpace ja nicht ganz, also da war wahrscheinlich die Server nicht das Problem, aber sie konnten Features halt nicht mehr zurück, also besser machen, weil die Leute schon den Schwachsinn da verstanden hatten mit dem Gehacke von
MySpace. Ein Social Network, das von Panzertape zusammengehalten wurde.
Echt?
Unerträglich.
Ich erinnere mich gut.
Also, was bin ich froh, dass das nicht mehr benutzt wird von den meisten.
Okay.
Okay.
Fangen wir
mal mit dem ersten Thema an, das ich mir mal mit aufgeschrieben hatte. Google. Das ist ja gerade relativ beliebt, über Google zu lästern. Zu Recht auch, wie ich finde. Ich hatte ja auch einen Artikel letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen, am 17. November.
Ja.
Google, das neue Microsoft, geschrieben, indem ich da nochmal auf Google die aktuelle Strategie eingegangen bin, Google Plus. Warum Google Plus so groß ist. Es gibt ja immer wieder öfter mal Leute, die dann total fasziniert sind und sagen, wie super, wie schnell heutzutage noch ein Social Network wachsen kann. Ist natürlich so, dass Google Plus so schnell wächst, weil es von Google ist.
Ja, wobei...
Es ist natürlich auch gut gemacht. Also es ist nicht schlecht. Es ist nicht so, es ist kein Google Buzz. Das ist von Vorteil. Also sie haben schon mehr Sachen richtig gemacht.
Sie haben richtig gemacht, dass man nicht so den leere Turnhallen-Effekt hat wie bei Wave. Also da war die Invite-Strategie so total krude, dass ich es eben dann nicht benutzen konnte mit Leuten, mit denen ich es benutzen wollte, sondern musste es benutzen mit denen, die einen Invite hatten. Ich durfte ja niemanden dann einladen. Das war ein Problem.
Naja, das andere Problem bei Wave war, das fand ich, das hat, ich glaube, Lionel Dash, oder? Bin ich gar sicher, ob man den Namen von dem so ausspricht. Der hat es auf jeden Fall ganz gut beschrieben, dadurch, dass Wave hatte ganz lange nicht die Möglichkeit, dass man über neue Diskussionen, die man geführt hat, per E-Mail benachrichtigt wurde. Also es wurde erst ganz, ganz spät eingeführt. Und er hat das mit Rückwärtskompatibilität
gleichgesetzt. Genau.
Und das fand ich ein super
Punkt. Das war genau mein Punkt auch, wenn du tatsächlich wenn du als E-Mail-Nutzer, der noch kein Wave haben durfte, oder so, quasi teilnehmen hättest können an einer Wave, also einer Diskussion per E-Mail rein und raus. Sehr mühsam, aber dann hätten die auch mehr Leute da reingezogen irgendwie. Und hätte echt das Potenzial gehabt, E-Mail abzulösen und auch die Kommentarsysteme zu ersetzen und so. Und ich bin von Wave eigentlich immer noch ziemlich begeistert. Und in Google Plus tauchen ja auch hier und da so Features auf, die man im Prinzip aus Wave kennt.
Ja.
Ein paar Kleinigkeiten.
Bin ich jetzt hier wieder auf Record? Ja, gut. Das geht. Gut, jetzt nehme ich wieder auf.
Hallo.
Ach, leichte technische Probleme hier. Wave, Google Plus waren wir. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus. Ja, Google Plus macht auf jeden Fall einiges, also machen sie auf jeden Fall einiges richtig. Also ich meine, die Leute benutzen es.
Sie machen auch vieles
falsch. Man kann es benutzen. Ja, auf jeden Fall. Sie sind aber auch, wie gesagt, sie sind auch Google Plus, wenn man das aktuelle Feature Set nimmt, ein Startup, das gleiche Feature Set anbietet, würde keine Leute bekommen.
Absolut. Naja, siehst du ja in Diaspora. Die haben im Prinzip echt die gleichen Features.
Lösen beide kein Problem.
Lösen beide, ja, kein Problem. Naja, Diaspora löst eigentlich schon ein Problem.
Aber ein Problem, das niemanden interessiert, außer ein paar
Leute. Außer jetzt mich, ja, genau. Klar. Und mein Punkt ist ja eigentlich, WordPress könnte das total lösen, das Problem.
Da sind wir wieder bei dem Problem, über das wir vor der Aufnahme geredet haben, dass du meinen Blog nicht liest.
Ah, verstehe.
Ich hatte nämlich im Zusammenhang mit Google Reader auch dann kurz danach hat er auf Google Plus Carsten Pötter und wer war der andere? Ich glaube Matthias Pfefferle hatten über offene Standards gesprochen.
Über was auch sonst.
Darüber diskutiert und dass immer wieder neue Sachen dazukommen, dass es super komplex ist und dass man einen Standard implementiert hat und dann ist ja schon wieder hinfällig und kommt der nächste und
jetzt
dann muss man wieder alles neu implementieren.
Browser-ID.
Und das hatte ich dann auf meinem Blog nochmal zusammengefasst und hatte dann auch in den Kommentaren mit Carsten Pötter nochmal kurz diskutiert und da habe ich dann auch gesagt, es gibt nur ein Unternehmen, das wirklich seine Software auf vielen Servern hat und das Open Source arbeitet und das ist Automattic mit WordPress. Und warum machen sie nicht mehr damit? Von Automattic erwarte ich halt mittlerweile nicht mehr, als dass sie alles, was auf Tumblr oder Google Plus oder so erfolgreich ist, auf ihr WordPress kommen, eins zu eins überziehen.
Machen sie zum Teil.
Und für das WordPress.org die Admin-Oberfläche verbessern.
Also
und dann hatte ich, Moment kurz erzähl. Noch, ich hatte dann halt in den letzten, dann das nochmal aufgenommen im Artikel und habe gefragt, wo bleibt der WordPress-Fork, weil ich finde, dass eigentlich die Möglichkeit besteht, Automattic macht es nicht. Und normalerweise könnte ein anderes Unternehmen reingehen oder meinetwegen auch eine Community von Open Source Entwicklern und da einfach mit Funktionen arbeiten, testen, was man mit dieser riesigen installierten Basis von WordPress-Instanzen machen könnte.
Ich sehe es auch so ähnlich, also mit WordPress.com können sie es viel einfacher machen, ne? Als jetzt die Installation zu ändern. Aber sie machen es zum Teil. Also auf WordPress.com hast du jetzt auch Notifications und kannst irgendwie auch Leuten irgendwie folgen oder Blogs halt dann.
Ja.
Also wenn du WordPress ergänzt um einen Feedreader quasi und um Profilseiten.
Und das ist wahrscheinlich wie das Dashboard in Tumblr, ne?
Dann, also, man dann ja, so aber dann hast du eigentlich Plus. Google Plus. Also was ist dein Google Plus anderes als ein Blog und was ist dein Stream anderes als ein Feedreader?
Ja, als Google Plus rausgebracht hat, hat auch irgendjemand gesagt, so, dass Google jetzt sein eigenes Tumblr hat.
Mhm. Ja.
Das ist ja schon relativ nah.
Ja,
also ich finde zumindest konzeptionell fände ich es eigentlich interessant, wenn Automattic mehr damit experimentieren würde, wie sie die verteilte Installationsbasis von den WordPress-Instanzen und das zentrale WordPress.com irgendwie zusammenbringen. Das
heißt,
ich habe irgendwie meinetwegen noch irgendwelche WordPress-Plugins von Automattic, die ich bei mir reinbringen kann, und dann habe ich zum Beispiel diesen Abo-Button oben.
Also um es nochmal klar zu sagen, es geht darum, würde WordPress dies alles tun, hätten sie plötzlich ein verteiltes Social Network, wo jeder selbst installieren könnte sein Profil und seinen Stream, und gleichzeitig hätten sie ein Hosted-System schon.
Ja.
Und das ist ja der Punkt, also dem Nutzer die Wahl lassen. Es ist wie wenn du dein eigenes Facebook selbst hosten könntest, dein eigenes Profil, und einfach andere Profile abonnieren. Also was ein RSS-Reader. Also letztlich ist es ja alles dasselbe. Das ist ja das Lustige.
Auf einer sehr abstrakten Ebene.
Ach, das ist natürlich ich bin ein sehr abstrakter Mensch. Ja. Klar, also am Schluss sind es alles Textdokumente, hör mal.
Ich finde es super frustrierend, dass Automattic da nicht mehr macht.
Finde ich auch.
In der Beziehung.
Also wie gesagt, so ein bisschen was haben sie gemacht zuletzt.
Aber sie sind zu langsam.
Kamen die
sie sind viel zu langsam, und es gibt so viele Möglichkeiten.
Und
ich fand es, Matt Mullenweg, was weil man den Namen so ausspricht, hatte, ich glaube, auf der GigaOm-Konferenz auch etwas dazu gesagt, dass sie überrascht gewesen sind, wie stark die Page-Views gestiegen sind, als sie ein paar Social-Features auf WordPress.com eingeführt haben. Und ich habe gedacht, so als ich das gelesen habe, so, duh, natürlich.
Naja, klar.
Also, ne?
Ja, komisch.
Also, ich weiß nicht, finde ich irgendwie sehr... Vor allem hätten sie ja auch... So, WordPress wird ja auch für viele Blog-Plattformen kommerziellen Medien benutzt. Mm. Und die würden natürlich auch gerne dann über ihre eigene Community Pages und alles und sowas, ne? Stärken.
Im Prinzip müsste nur einer dieses Plugin schreiben.
Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob das reicht mit einem simplen Plugin. Also,
naja, ist schon krasser, aber eine Profilseite.
Du hast ja das Problem, ne, wenn der halt das Content bringt, dann bringt Automattic wieder eine neue WordPress-Version raus, und dann funktioniert das Plugin nicht mehr oder irgendwas oder klar. Teile davon.
Ja.
Das ist halt immer, weiß nicht. Also, wenn ich auf WordPress Extend manchmal nach Sachen suche, und es ist halt wirklich ganz oft auch bei WordPress so, dass dann nicht ganz klar ist, okay, funktioniert das Plugin jetzt noch mit der aktuellen Version,
Aber installiert habe. So ganz. Abstrakt ist ja Google auch nur ein, also Google Search ist auch nur ein Social Network.
Ich muss ein bisschen lauter reden. Ja, was? Ja.
Nochmal? Google Search ist eigentlich auch nur ein Social Network, wenn ich einen Link setze auf dich, bla bla und so weiter. Das ist ja
sehr,
auch
sehr, sehr lose sehr asymmetrisch.
Nicht zwischen Menschen, sondern zwischen Dokumenten vielleicht auch noch.
Ja.
Ja. Und sagen wir mal, ein Feedreader
ist auch asymmetrisch.
Ja, aber wenn man ein Feedreader-Modul an WordPress anschrauben würde, dann käme es natürlich wieder in die Verlegenheit, da könnten auch andere S-Feeds reinlaufen. Ne? Aber so gesehen ist letztlich das ganze bekloppte Internet ja ein Network. Ja, das hat es ja schon auch im Namen. Also der Unterschied ist immer nur die Verknüpfung mit einer Person oder mit irgendwie diesem sozialen Aspekt. Ein Profil und sowas. Oder dass es eine Person empfiehlt. Und so. Und das ist ja, was Google Plus macht, ist ja nur, aus meiner Sicht, machen sie das nur, um ihre Search wieder anzureichern mit verifizierten Dingen. Also dadurch, dass SEO den Link als Wert entwerten, ne, weil sie versuchen eben Links zu schaffen, die eigentlich keine Links sind, versucht Google mit Google Plus das einfach wieder aufzuwerten durch die persönliche Empfehlung von Menschen. Und gleichzeitig die SERPs, also die Such Ergebnisseiten dann wieder zu tailern anhand meiner sozialen Verknüpfung.
Aber das ist ja auch ganz interessant, das hat ja irgendwie schon relativ am Anfang, also es mit Google Plus anfing, jemand geschrieben, das habe ich auch bei mir im Blog auch aufgenommen, dass es durchaus sinnvoll ist, auf Google Plus möglichst viele Kontakte zu haben und dann die eigenen Sachen oder sind Sachen zu linken, weil die Links, die man selber mit den Kontakten teilt, wenn die eingeloggt sind auf Google und auf Google nach etwas suchen, dann landen die geteilten Links sehr viel weiter oben.
Ja, und mein Gesicht ist daneben und so weiter.
Und das Gesicht ist daneben.
Also das, was bei zum Beispiel...
Das sticht heraus.
StumbleUpon macht das auch, wenn du die zum Beispiel die Toolbar in Firefox installiert hast, dann siehst du auch siehst auch 5 Sternchen bei gut bewerteten Seiten oder siehst das Gesicht von Freunden, die es bewertet haben. In der Google-Suchergebnisseite.
Ja.
Und das macht Google Plus jetzt auch nach. Also sie haben auch StumbleUpon damit ein bisschen kopiert, also ein paar Features davon rausgenommen. Also die Sparks oder sowas oder die Upcoming, also so populäre Sachen in den Stream mit reintun. Solche Dinge, das kommt auch von diesem Serendipity-Gedanken und von dem Recommendation Engines und sowas.
Ja, klar. Also zum einen die Suche und zum anderen ist es natürlich auch ein Riesenproblem. Und ich glaube, Google hat, das Hinterteil des Managements geht da auf Grundeis bei Google, weil Facebook mit Abstand die größte Webseite im Netz ist. Also ich glaube, Sascha Lobo hat ja irgendwie vor ein paar Wochen mal eine Grafik gemacht und was.
Ich finde es.
Das Problem ist schon, unfassbar viele Tätigkeiten im Web da stattfinden und Google nichts davon mitbekommen kann.
Schon richtig. Aber ich glaube, E-Mail ist immer noch größer.
Ja, natürlich.
Also das ist absurd, von Facebook dann als einer Website zu sprechen. Denn Facebook ist im Prinzip dann letztlich ein Protokoll geworden.
Ja, ein Protokoll, neben dem Facebook Werbung schalten kann und
absolut
dann gut verdienen kann. Und da sind wir ja dann beim Geschäftsmodell von Google. Also Google verdient sein Geld mit Werbung. Und das ist das finde ich ja ganz interessant, dass das ganz viele Leute auch immer wieder vergessen oder irgendwie nicht in ihre Überlegung mit einbeziehen, dass Google ja letzten Endes fast ausschließlich sein Geld mit Werbung verdient. Also ich weiß nicht, also über 90%.
Ja, 95%, 98%
vielleicht. So ein bisschen, was sie mit Google Apps verdienen oder so. Das ist ja.
Ja, auch mit diesen Kisten, die sie da checken. So Server-Dinger.
Machen sie das?
Ja, ich glaube schon. Du kannst so eine Google-Maschine kaufen.
Das ist mir neu.
Wo dann, keine Ahnung. Also, bin da auch nicht so ganz firm, aber du kannst halt so ein Suchding oder so ein Kram hier hinstellen auch.
Also ich glaube, dass das ein Problem ist. Ne? Also dass das die Nutzung des Webs über Facebook steigt, Facebook verdient sein Geld mit Werbung, sondern die Werbung geht da auf Facebook und Google könnte da auch irgendwann, also aktuell können sie beide nebeneinander wachsen, weil der Online-Werbemarkt insgesamt natürlich immer noch massiv wächst.
Ja.
Aber irgendwann kann das halt ein Problem für Google werden.
Naja, das Targeting ist bei beiden immer noch sehr schlecht. Und ich glaube, da hat aber Google die besseren Karten, um es zu verbessern. Facebook kennt zwar viel deiner Attribute, aber trotzdem, Google hat ein größeres N, wenn es um die Ähnlichkeit zu jemand anderem geht. Also würde ich vermuten.
Weiß ich nicht, also ich glaube...
Und Targeting beruht eher darauf, als auf den festen Daten, eher auf so inhärenten
Behavior-Daten. Die Zeit ist, glaube ich, auf der Seite von Facebook, weil die Daten ja bei Facebook eher zunehmen, also mit dem ganzen Frictionless Sharing zum Beispiel.
Ja, also aber Google hat das ganze Internet und Facebook hat nur sich.
Ja, aber Facebook könnte auch
das Internet ist größer. Das Internet wird immer größer sein als Facebook.
Ja gut, da spaltet sich die Geist. Ja. Das sind die Leute ja. Manchmal hört man ja schon Leute, die Angst haben, dass Facebook irgendwann das ganze Internet übernimmt. Das glaube ich aber.
Also das wird mal enden. Also wer hätte gedacht, dass MySpace so schnell weg ist und wer hätte das von den anderen Diensten gedacht, die weg sind?
Das so, stimmt, aber...
Das
aber
wird Facebook auch passieren.
Facebook, irgendwann. Ja, aber MySpace hatte keinen Button auf Millionen von Websites und hat auch grundsätzlich keine erfolgreiche Plattform.
Aber gehabt. Du siehst
das Problem
schon...
Ist halt, du hast halt, wenn du eine erfolgreiche Plattform hast, ne, so hast du so einen zweiseitigen Markt geschaffen. Du hast einmal die Seiten auf deinem Markt drauf, dann hast du dich schon relativ verfestigt dann da auch da drauf. Und gerade Facebook ist sehr, sehr tief mittlerweile, da hat es sich mittlerweile eingegraben.
Ja, sicher.
Also das,
aber das ist auch
Facebook in 100 Jahren noch gibt, keine Ahnung.
Natürlich.
Aber Facebook wird es in 20 Jahren noch geben.
Bin ich mir gar nicht so sicher. Also ja,
vielleicht auch marginalisiert, aber sie wird es eben immer noch.
Dieses sich überall einnisten kann auch zum Problem werden, ne? So Schleswig-Holstein-mäßig. je mehr du Krimskrams machst, umso mehr Probleme machst du dir auch selbst.
Werden wir in 10 Jahren davon reden, dass Facebook an Schleswig-Holstein gescheitert ist?
Ja, möglich ist es.
Ja.
Alright.
Aber zurück zu
zurück Google, zum Thema.
Zu Google, naja, gut, das ist ja alles ein Thema. Alles ist Thema, genau.
Ich habe Schokolade im Ärmel.
Google Plus, also was ich halt interessant finde, ist die Strategie oder wie Google das verfolgt, Google Plus erfolgreich zu machen. Ja? Also dass sie zum Beispiel die Social Network Funktion im Google Reader einfach abgeschaltet haben und gesagt, hier, das könnt ihr jetzt alles auf Google Plus machen. Kann man überhaupt nicht, aber vollkommen egal.
Na, das ist das, was wir schon die ganze Zeit wollten eigentlich. Also, oder was ich auch Google vorgeworfen habe, bevor Google Plus kam oder auch, ja. Dass es eben, also sie haben es ja heimlich gemacht, ein Social Network zu schaffen. Es gab Google Friend Connect, Google Reader, es gab so mehrere Ecken, also Google Contacts in Gmail.
Aber nicht verbunden so miteinander.
Ja, heimlich schon. Also du hast auch Latitude und so weiter und baust überall so Verbindungen auf, dienstbasiert. Aber letztlich ist es eine große Netz, eine große Social-Wolke, die an dir hängt. Ob jetzt ich dich über Latitude drin habe oder über Reader oder über Contacts, ist Google ja letztlich egal. Das ist ein Strong Tie oder ein Weak Tie, je nach Dienst ein bisschen, kann man sogar ein bisschen klassifizieren. Und mit Buzz haben sie es ja dann probiert. Dann plötzlich automatisch sind die Leute, mit denen du deine Freunde, das war natürlich ein Problem.
Automatisch mit denen du die E-Mail da hast.
Genau.
Sind die Leute
da. Aber da kam sowas so transparent, dass sie dieses Social Network eigentlich schon haben von dir. Ja? Sie wissen schon, wer deine Freunde sind. Und wenn du ein Android-Phone hast, dann wissen sie es garantiert, wer deine echten Freunde sind, weil sie wissen, wen du wie lange anrufst. Und in wessen Nähe du bist. Und so ein Kram, ja. Und sie haben eigentlich dieses Netzwerk schon lange. Sie bräuchten Google Plus quasi sozusagen gar nicht. Ja.
Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Warum sie haben diese Informationsflüsse schon auf ihrem System drauf.
Mhm.
Und diese Verbindungen.
Und daraus kommen ja die ganzen Empfehlungen auf Google Plus.
Warum benutzen sie es auch, oder warum haben sie es nicht, warum machen sie es nicht so, dass sie diese quasi organisch in Google Plus reinfließen lassen oder irgendwie besser den Übergang so machen, dass sie nicht verlieren, was sie eigentlich schon
heimlich haben.
Schon haben.
Mhm.
Also das ist ja das, was ich bei den Google Reader Veränderungen kritisiere. Also wir hatten vor kurzem hatte ich auf Google Plus noch einmal einen Artikel zu dem Thema von Markus Spart verlinkt. Und da hatte Sascha Lobo in den Kommentaren sich über mich lustig gemacht oder über uns grundsätzlich, also über Markus Spart. Felix Schwenzel hat auch relativ viel darüber geschrieben auf wirres.net. Und ich ja auch. Und er meinte, hat uns als Webnostalgiker beschimpft und meinte, dass er das lustig finde, dass wir da
dem so lange
hinterherweinen. So,
weil er dem Reader-Share hinterher.
Genau. Das ist ja auch super gewesen. Ne? Aber mein Punkt ist nicht, dass. Ich bin natürlich persönlich betroffen, weil ich das seit, keine Ahnung, 2007 oder so benutze, da relativ intensiv und es auch dafür benutzt habe, um die täglichen Links auf meinen Blog immer reinzuschieben über ein WordPress-Plugin. Aber das war nicht mein Punkt, so dass mir das gefällt, sondern dass mein Punkt ist ja vielmehr, dass Google sich damit keinen Gefallen getan hat, weil sie ein System hatten, ein rudimentär soziales Netzwerk, sage ich jetzt mal, auf dem schon Leute sind, die Perlen aus dem Web überall schon mal rausgeholt haben, so diese Links. Ne? Also was auch Twitter so erfolgreich macht, das ist, dass die Leute da drauf sind, dass sie Links teilen und dann wieder die anderen Leute folgen. Und sie haben diese Leute schon gehabt auf ihrem System. Da waren Leute dabei, ein Tech-Meme-Editor, Blogger aus den USA und auch hier. Und ich muss es sagen, so, ich habe in all den Jahren, ich habe wirklich viel ausprobiert, um die interessanten Links zu bekommen. Mhm. Nichts. Mit Abstand, nichts ist qualitativ so hochwertig gewesen, wie die Follows in Google Reader.
Ich weiß.
Nein, aber das, weil der Punkt ist, sie hätten diese Aktivitäten nehmen sollen und hätten sie irgendwie mit Google Plus verbinden müssen, damit das da reinfließt.
Aber nicht ersetzt.
Aber genau, weil du dann dadurch automatisch dann diese Multiplikatoren hast. Und das ist natürlich auch nur interessant für einen bestimmten Prozentsatz.
Absolut.
Ne? Aber du würdest dann zum Beispiel, dann hättest du es geschafft, relativ mit einem sanften Übergang, da einen Use Case in Google Plus zu perfektionieren, für den viele Twitter benutzen, ne? Also im News-Bereich.
Ich weiß. Ich glaube, dass sie nach den Zahlen geguckt haben und die Google Reader-Benutzer
verschwinden gering. Aber das ist ja egal. Ne? Also es geht auch dieses 90-9-1.
Ja,
die 1%.
Aber die sind alle auch auf Google Links. Plus.
Ja,
aber und deswegen schwapps rüber und dann bringt es dem anderen System mehr.
Nee, aber die linken aber nicht so viel und benutzen es auch nicht so intensiv, weil man natürlich auch wenig Zeit hat. Also ich kann,
ja,
also
schon
ich
was
kann
anderes,
für mich selbst kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Qualität und die Masse der Einträge von mir in Google Plus, seitdem das weggefallen ist, zurückgegangen sind.
Weil, ich glaube,
weil mir zum Beispiel auch weniger Sachen auffallen, die ich auch.
Es war auf jeden Fall vorschnell und sie hätten auch einen Rückweg einbauen können, also irgendwie, dass Sachen von Google Plus dann wieder im Reader landen und sowas. Also, dass das einfach eine API ist zu Google Plus.
Naja, also das Einzige, was sie bei Google Buzz richtig gemacht haben, die Google Reader-Integration.
Genau.
Dass die Kommentare gespiegelt werden.
Ja.
Sozusagen, dass du auch im Google Reader das lesen kannst, aber es ist auch ein Google Buzz und so her. Und das läuft, was du im Google Reader sharest, läuft automatisch in deinen Buzz-Feed rein.
Letztlich müssten sie genau das machen.
Und das war wirklich das Beste war.
Mhm.
Von der Umsetzung her bei Google Buzz. Und das, aber da, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie es dann jetzt hier nicht gemacht haben, dass sie dann mit Google Buzz, dass sie dann epochaler Flop war, dass sie damit dann auch keine Lektion dann da mehr rausziehen wollen oder so, keine Ahnung.
Ja, aber das, verbrannte Erde ist so schwer.
Aber das war halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ich finde, dass Google da eine Chance vertan hat, die sie hatten. Das muss nicht zwangsläufig jetzt irgendwie so sein, dass diese 1% oder dass die dann nicht irgendwann doch wieder auf Google Plus kommen, wenn dann irgendwann eine API da ist und man kann irgendwie seine, dass das in seinen Informationsflow, seinen Arbeitsablauf integrieren oder so etwas.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Luxusproblem oder ein Problem von 1%.
Ja, aber wie gesagt, darum geht es ja nicht um die 1%.
Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass es denen wehtut. Die haben immer noch Google braucht nicht die Share-Daten, die brauchen, was du liest. Und das kriegen sie eh.
Nein, es geht ja nicht um die Daten, es geht ja darum, dass du Inhalte da rein teilst und andere Leute das interessant finden und dadurch insgesamt die Nutzung des Systems steigt.
Aber wenn du es jetzt sharest, kommt es in Google Plus und dadurch steigen es in Google Plus. Das ist
ja, aber wie gesagt, man shared halt dann nicht so viel. Man kann mit den Shares nichts machen. Es gibt kein RSS-Feed. Ich bin jetzt auf Pinboard umgestiegen, weil es dann die Sachen da einfach mal
wieder reinscheren
kann.
Das ist so ungefähr
Felix
das,
Schwenzel macht das auch.
Michael meint, wenn er sagt, dass Google immer mehr in die Geschlossenheit dann auch rennt.
Genau, wir hatten gerade, bevor wir angefangen haben, noch schnell den Text von Michael Seemann auf Ctrl-Ctrl-Verlust. Wenn ich das dann online stelle, noch ein paar Links noch dazu.
Shownotes heißt das.
Shownotes, genau.
Du kannst das jetzt auch, kannst auf Soundcloud auch machen.
Hatte ich mir schon überlegt, aber da muss man sich
drum bemühen.
Für Podcasts muss man da, das ist auch noch Beta, da muss man so ein Formular ausfüllen. Also würde ich gerne machen.
Ist eigentlich ziemlich cool, weil das Widget ist jetzt HTML und so.
Stimmt.
Vielleicht war da ein Problem.
Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Dann, ob ich das jetzt dann bei dem ersten werde, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Aber
rufen wir kurz an bei Alex.
Wenn du da hier die Kontakte hast. wir hatten den Text von Michael Seemann noch gelesen. Der hat da wieder seine Stichwörter.
Ellen Lang sagte immer wieder das Gleiche.
Stimmt.
Naja, normal, mache ich ja auch. Also nicht ändern, naja, aber immer wieder.
Wann schreibst du schon mal was?
Genau, und wenn dann auch immer das Gleiche, nur ganz kurz. Ja, Google APIs.
Worauf wolltest du jetzt noch ansprechen, was Michael geschrieben hatte in seinem Text?
Naja, das schließt die Tore und so weiter. Also, dass Google auch Sachen dicht macht und keine richtige API für Google Plus anbietet. Und ne, jetzt hast du kein RSS-Feed mehr deiner Sachen, die du im Reader irgendwie magst. Ne?
Genau.
Plötzlich. Und das ist sicher für viele ein Problem. Twitter, meine Favs, war auch mal ein RSS-Feed. Ist es auch noch, wenn man weiß, wo er ist. Aber er ist nicht mehr.
Wenn man es einmal abonniert hat.
Wenn man die URL-Struktur kennt, dann findet man den noch, aber auf der Seite sind die Feeds nicht mehr drauf.
Das ist übrigens ganz interessant, so dass Facebook von den Großen sind die einzigen, man kann Page-Updates als RSS abonnieren und
aber
es gibt auch ein RSS-Update
nichts.
Auch in der Sidebar. Ja. Naja, aber immerhin.
Immerhin also,
ist halt schon mal.
Naja, weißt du, Facebook lässt gar nichts raus eigentlich.
Ah, das ist
und
nicht
dann
wahr.
Freut man sich über das jeden Shit. Wahr.
Du kannst schon viele Sachen rausziehen.
Ja. Ich finde, Facebook ist auf jeden Fall sehr viel geschlossener als alle anderen.
Das stimmt.
Alles rein, nichts raus.
Dem würde ich stark widersprechen. Also du kannst relativ viel auch an Daten wieder rausziehen.
Kriege ich einen RSS von meinen Likes? Holy, I don't. Das, was du bei Google Reader gerade vermisst, dass es weg ist, hast du in Facebook noch nie gehabt?
Ja, aber das sind... Ja,
es gibt nicht mehr in der GUI, nicht mehr auf der Website von Facebook kann ich eine Liste von Dingen, die ich jemals geliked habe, kriegen. Das geht nicht.
Aber aber über die API kommst du da ran.
Ja, hallo, genau. Das schreibe ich mir mal schnell als Mutti.
Aber das ist ja gut, aber das ist ja, ich meine, das interessiert dich als Mutti, die Facebook benutzt ja dann, glaube ich. Das sind ja unterschiedliche Use Cases, würde ich sagen. Wie gesagt,
du gerade bei Google Reader so schmerzlich vermisst, weil man es dir weggenommen hat, das hattest du bei Facebook nie und vermisst es deswegen auch nicht.
Ja, aber Facebook braucht es ja auch nicht. Facebook ist ja groß mittlerweile.
Ja.
Aber das ist doch der Punkt. So Google ist ein relativ spät dabei bei der ganzen Sache dabei und
das glaube ich eben nicht.
Das.
Ich glaube, die sind schon immer dabei, nur nicht offensichtlich.
Sie sind ja, halt, mit den Sachen, mit denen sie dabei sind, die schalten sie jetzt nacheinander ab.
ja, aber sie haben die Daten ja trotzdem. Also denen ist doch nur wichtig, wie gut ein Link ist am Ende, damit sie ihn dann in die SERPs reintun können, damit ihre Suche immer besser wird und das Targeting besser wird.
Aber glaubst du nicht, dass Google dann mit diesen Versuchen auch versucht, also mit diesen ganzen Ansätzen, Google Plus, Google Music und so weiter, und Google TV ist vielleicht noch am ehesten noch mit der Suche noch fahren? Einbar, aber dass sie nicht versuchen, da langsam auch ein anderes Standbein noch zu finden.
Ich glaube, es ist einfach, all diese Dienste unterstützen das Targeting. Also wenn du Google Music benutzt, Alter, was für Targeting-Daten, wenn ich weiß, welche Musik du hörst. Daraus kann ich ziemlich viel schließen.
Ja. Aber das meinte ich ja vorhin auch so. Ne? Also Facebook, das ist ja die Zeit auch auf der Seite von Facebook. Frictionless Sharing, Spotify, Mock und so weiter, kommen
ja,
sie auch auf die Daten.
Richtig, wobei Frictionless Sharing ist auch schon wieder einer der Punkte, wo, ne, das ist so ein bisschen Beacon-Desaster.
Besser umgesetzt, glaube ich.
Ja, aber es gibt, glaube ich, mehr Leute, die es dumm finden, als Leute, die es gut finden. Also
Bin ich nicht sicher.
Ich habe schon vor Jahren gesagt, irgendwie, das wird dieses automatische Teilen von Daten und sei es irgendwie Latitude-mäßig, irgendwie, wo bin ich, Daten, also dass die Geräte für mich sprechen, ne?
Ja.
Das wird auf jeden Fall kommen und ist jetzt da, ne?
Also, ja, auf jeden Fall. Also, das ist also auf jeden Fall ein Trend, in den es hingeht. Kevin Kelly nennt das Quantified Self.
Ja, Quantified Self ist das eine, das dann für dich selbst wieder Rückschlüsse gibt, aber dieses automatische Geschere und dass die Maschinen selbst das tun und dann auch nur noch untereinander und am Schluss hast du einfach nur noch den Profit daraus, dass du eben besser getargetest. Also besser targeted Werbung ist ja für den User tatsächlich ein Profit.
Ja,
das
genau.
Sehe ich immer noch so.
Das ist ja das, was in der deutschen Debatte immer so, ja. Oh nein, ich werde besser getargetet. Das ist ja
furchtbar. Ich bin der gläserne Mensch.
Natürlich ist auch so der gläserne Bürger. Das ist natürlich auch.
Natürlich.
Aber wenn es die andere Seite der Medaille wird halt komplett ausgeblendet in der deutschen Debatte. Ja. Ich finde ja den Spruch von, ich glaube, Dave Weiner hat das vor ein paar Jahren irgendwann mal gesagt, so perfect targeted advertisement is content.
Ja, ja, transcends into information. Ja, das ist genau das ist es. Und das ist auch, was Google macht mit diesen Suchmaschinen, mit den Suchergebnisseiten, die eben durch deine soziale Vernetzung beeinflusst werden. Hm. Das im Prinzip nur targeted SERPs, also die Relevanz der Suchergebnisse wird halt targeted. Ja? Und das ist der Tod für SEO, weil wie soll ich das denn machen?
Ja, das ist die Transformation von SEO dann
dazu. Ja, aber du kannst halt nicht mehr verkaufen, dass wir bringen ihre Seite auf Platz 3, weil für jeden ist Platz 3 ein anderer Platz. Ein anderer Link. Ja, das kannst du überhaupt nicht mehr machen.
Ja.
Und du hast überhaupt keine Kontrolle mehr, auf welchem Rang dein Link kommt, weil es bei jedem anders ist. Ja? Das ist wie irgendwie, ich weiß auch nicht, wie du blau siehst, weil jeder Mensch ja irgendwie ein anderes Gehirn hat und andere Augen und überhaupt. Ich habe ja keine Ahnung, wie du die Welt wahrnimmst. So, ne? Und genau das passiert in den Suchmaschinenseiten. Jetzt. Mein Google ist nicht dein Google und das war ja schon immer so.
Aber das ist ja schon länger so, ne? dass das nicht nur über Google Plus und über die Kontakte da angepasst wird, sondern dann auch über diese, über so Personalisierung, wenn man zum Beispiel die eigene History mit
deine Suchgeschichte
mit tracken lässt, und dann wird das halt irgendwie auch
angepasst. Aber das wird jetzt halt also immer mehr.
Personalisierung wird dann immer mehr reingepasst.
Wird immer mehr und das immer halt besser. Das, Filterbubble, bla bla.
Eli Paris, genau, so Filterbubble.
Ja. I think das ist überschätzt.
Ja, auch total. Das ist halt auch wieder so, er hat einen super Aspekt gefunden, mit dem er da in die öffentliche Debatte reinkommt, aber ich finde das halt auch.
Das ist einfach nur, wenn.
Es ist eine andere Gewichtung einfach nur.
Wenn also, es eine Filterbubble gäbe, also wenn die entstehen würde, dann würde ein Dienst natürlich dagegen Maßnahmen ergreifen.
Genau.
Das ist, nichts ist einfacher als das.
Sehr guter Punkt. Das ist halt auch das, was ich auch immer sage. Die Leute sagen, es wird immer so, ja, Google macht das jetzt und jetzt ist alles vorbei. Oder irgend so etwas.
Ist denn Amazon, sind die Amazon-Empfehlungen eine Filterbubble?
Also zwei Punkte. Ne, also zum einen frage ich mich immer, ob niemand, ob die Leute, die so argumentieren, dann immer nicht, sich nicht vorstellen können, dass wenn Dienst schlechter wird, ob da nicht einfach ein neuer Dienst kommen kann. Ne? Also warum? Ja. Man muss ja nicht in jeder Hinsicht irgendwie blind an den Markt glauben. Aber wenn wir eine Marktwirtschaft haben und Dienste miteinander konkurrieren können und ein Dienst wird schlechter und es gibt irgendwie einen Bedarf dafür, dann wird natürlich der Bedarf natürlich irgendwann gedeckt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt bei der Filterbubble, der mich stört, ist, dass das implizit unterstellt wird, dass ob das jetzt Facebook mit seinem
Feed-Algorithmus
ist oder Google. Nein, dass sie auf einmal etwas verstecken. So, das machen sie ja nicht.
Natürlich nicht.
Die Sachen sind ja trotzdem noch da.
Ja.
Nur dass vielleicht die Sachen, die dich eher interessieren, auf der ersten Seite sind und der Rest auf der zweiten oder dritten
natürlich.
Oder so. Du kannst ja halt immer noch dahin klicken.
Also man kann
du
viel,
kannst immer noch woanders hingehen.
Ne? Man kann also viel von Amazon dann lernen. Also wenn ich tatsächlich, wenn ich irgendwie Buena Vista Social Club gekauft habe, vor 10 Jahren und jetzt immer noch Che Guevara Biografien nur empfohlen bekomme, dann wäre es natürlich schlecht, ja? Und das würde Amazon ja sehen und also oder die sehen das ja und mischen dann halt Neues drunter. Also es funktioniert natürlich so, dass ein Mensch was Neues schneller lernt, wenn es eine Verknüpfung zu was Bekanntem hat. Also so funktioniert eine Werbung irgendwie, wenn das Waschmittel jetzt irgendwie den Effekt noch dazu mischt in seine 5-Phasen-Tops, dann ist es immer was dazukommt und sich verknüpft mit dem, was schon da ist. Und so neue Facetten von Dingen, sowas lernt ein Mensch einfach so schneller. Und wenn jetzt was ganz Neues in deine, quasi du hast deine Bubble da hängen und man würde jetzt was ganz Neues da reinschmeißen, dann würdest du es quasi ignorieren, weil du es gar nicht verstehst. Und wenn du was Verwandtes dann reintust, was aus ein bisschen einem äußeren Bereich kommt, dann würdest du eher die Verknüpfung herstellen können und so. Insofern gibt es schon menschlich immanent quasi schon eine Bubble, weil ich verstehe einfach nicht, was das ist, wenn es mir unbekannt ist und dann ignoriere ich es auch.
Ja? Mhm.
Aber das ist schon immer im Mensch drin. Also wenn du jetzt was über die
Aber das macht ja das Argument der Filterbubble
nicht
hinfällig, weil das Argument von Pariser ist ja das, dass du dass dein Horizont schmaler wird dadurch.
Ja, mein Gott.
Und davon bin ich nicht zwingend überzeugt, dass das der Fall ist.
Naja, es gibt vielleicht eine Tendenz zur Selbstbestätigung, dass du deine Meinung dauernd bestätigt siehst.
Also auch nochmal zwei Punkte, die mir gerade dazu einfallen. Zum einen, Katrin Passig hatte da was sehr Kluges gesagt. Also Katrin Passig sagt ja sowieso immer viele kluge Sachen. Hat sie auf Google Plus vor kurzem gesagt, dass so ein Gedanke, den sie gerade zur Filterbubble hatte.
Da habe ich, glaube ich, mitdiskutiert.
Ja, kann gut sein, dass sie, selbst wenn sie 20 Jahre Zeit hat, um alle verschiedenen Ansichten, die ihre Freunde haben, also würde 20 Jahre dauern, bis sie weiß, was für Ansichten alle ihre Freunde zu allen möglichen Aspekten haben, weil sie immer wieder davon überrascht wird.
Ja.
Also hat man erstmal schon mal, weil es immer heißt, wenn man in der eigenen Peer Group steckt, dann bekommt man nichts mehr. Das ist ja schon mal ein was. Der zweite Punkt, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ja, genau. Jochai Benckler hat in The Wealth of Networks, was von 2006 ist, damals erschienen ist, auch untersucht. Es war ja damals auch schon, ist ja schon die Themen gibt es ja, wenn er schon länger behandelt, ob das das Internet dazu führt, dass man der Horizont
schmaler wird,
weil die Medien fragmentieren und man liest irgendwie nur noch.
Ja, das Internet macht dumm, sagst du auch. Wie es ist.
Genau. Und da hatte er eine Studie zitiert, die untersucht hat, wie die US-amerikanischen politischen Blogs vom jeweiligen Lager ins andere Lager verlinken.
Mm.
Und das Ergebnis war, dass die Blogs, die öfter vom linken, also auf rechte Blogs oder umgedreht klinken, dass die populäreren sind. Ob das jetzt irgendwie einen Zusammenhang, also ob das jetzt kausal ist oder irgendwas, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber das finde ich halt einen relativ interessanten
Aspekt. Wer nur über sich selbst spricht,
ist uninteressant.
Absolut. Dann.
Also nicht für alle. Ne? Es gibt immer welche, die einfach nur immer wieder bestätigt werden wollen.
Selbst die werden gelangweilt sein.
Ach, nicht unbedingt. Also ich meine, Leute, die jeden Tag irgendwie nur die Bild lesen oder so.
Mhm.
Oder politically incorrect oder so.
Guter Punkt.
Also das gibt's natürlich.
Gibt's immer, klar. Aber,
die Frage ist ja, ob das auf die ganze Gesellschaft dann irgendwie übergreift oder sowas. Und das glaube ich halt nicht.
Also womit ich Bildleser jetzt nicht für dumm erklärt haben will.
Also ich glaube, das ist wie bei vielen Debatten zum Internet läuft es letzten Endes darauf hinaus, was man für ein Menschenbild hat. Man dann glaubt, sobald es irgendwie irgendwelche Tools gibt, dann fallen die Menschen dann irgendwie in ihre Dummheit zurück oder sowas. Und das Einzige, was sie aufhält, sind die Gatekeeper in den klassischen Medien irgend so etwas oder so. Ne? Also sobald man die Auswahlmöglichkeit hat, lehnt man sich zurück und hört sich nur noch das an.
Es kann gar nicht sein, dass irgendwas dich dumm macht. Wenn was dazukommt, kann es dich nur weiter erleuchten. Verstehst du, was ich meine? Was Neues? Also bevor es das Internet gab, waren wir schlauer? Nee.
Ja, na, das stimmt. Ja.
Also es kann uns nicht dumm machen.
Ja.
Und sei es noch so ein schlechter Dienst. Im besten Fall benutzen wir ihn dann nicht.
Ah, ein schöner Übergang. Apropos schlechte Dienste. Lass uns über Amen reden.
Wie jetzt? Amen, da steht ja noch viel mehr auf
der
Liste.
Amen und der Stream.
Wir wollten alternativ für Google wieder, da will ich aber noch drüber reden.
Ach so, wollen wir das noch machen? Wollen wir noch Google? Wir können auch noch ein bisschen bei
ich wollte nur sagen, Google Reader habe ich nie benutzt. Ich habe immer nur Alternativen.
Deswegen bist du so uninformiert.
Ich weiß. Nee, ich benutze es natürlich schon. Da sind auch irgendwie 5000 RSS-Feeds abonniert.
Bei dir?
Ja, weiß nicht wie viele. Soll ich nachgucken?
Ich habe irgendwas um die 1700 und Google Reader beschwert sich regelmäßig. Ich kann nichts mehr Neues abonnieren, weil Google Reader sagt so,
Nee, so viele sind es wahrscheinlich nicht, wie ich gesagt habe, aber...
Ja, also ab irgendwas... ich glaube, die Grenze war mal bei 2000, bei der es dann anfing, dann Google wieder zu sagen, sodass es nicht mehr die Unread Items richtig anzeigen kann. Und sagt es halt bei mir jetzt auch mittlerweile bei 1700 und ein paar
Zerquetschen. Die Zahl ist ja wohl, da habe ich, glaube ich, extra eine Extension, dass die ausgeblendet wird.
Ja, das ist auch. Also ich habe grundsätzlich immer 1000 plus da stehen, aber das interessiert ja nicht.
Na, ich habe das schon und auch schön in Kategorien sortiert, aber ich habe immer einen RSS-Reader benutzt, wenn überhaupt, der halt darauf zugreift. Also irgendwie Vienna.
Also oder, ein Client.
Ja, irgend sowas. Hm. Wo sieht man denn, wie viele Feeds man so... Hier steht bei, überall 1000 plus bei jedem Ordner.
Bei Trends. Trends hier oben.
Bei Trends?
Ja.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Na, da sieht man dann halt, was man so gelesen hat und was so gepostet wurde. Und
diese kenne ich nicht mehr. Trends. Ja. Wie will Google mir sagen, was das für ein Trend ist? Aber...
Ja.
Hier, ach, 745, das ist es gar nicht, ja. Guck mal, aber das reicht mir auch schon. Und ich habe immer einen Client benutzt oder jetzt benutze ich eigentlich Feedly. Hm. Eine Extension für alle Browser und auch für Mobiltelefon. Und weil die nämlich auch schon ein bisschen deinen Twitter und Facebook, glaube ich. Facebook, Twitter auf jeden Fall.
Also mit reinziehen?
Mit reinziehen und ich hoffe, dass sie auch so ein bisschen schon Relevanz daraus ziehen, wenn da ein Link getwittert wurde. Bin ich mir nicht ganz sicher.
Das wäre ja super, wenn
sie... Haben sie das am Anfang mal versucht oder behauptet?
Ja.
Und darauf, das will ich ja eigentlich haben. Ich will die Links haben, die du alle schon, also die meine Kontakte alle schon gelesen haben.
Die empfohlen haben.
Im Prinzip, was Frictionless Facebook macht. Hm. Ja? Das will ich haben und ich will gar nicht wissen, wer das jetzt unbedingt war. Ich will nur wissen, diesen Link haben schon 5 Freunde gelesen, deswegen ist er wahrscheinlich wichtiger. Darauf warte ich ja noch so ein bisschen. Das ist da eine aggregierte Ansicht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Chance für Client-Hersteller dann
Google. Macht das nicht Flipbook oder Flipboard oder so?
Flipboard ist ja wieder was ganz...
Ja, komm, es ist eigentlich...
Also du kannst die Facebook-Links reinziehen, du kannst die Twitter-Links reinziehen, du kannst auch eigene Google-Reader-Ordner oder so anzeigen lassen. Tumblr mittlerweile auch, Instagram auch.
Okay. Und dann können die doch sehen,
was so... Du flippst dann halt so durch wie eine
aber da gibt es schon eine Relevanz. Und was wichtig ist, ist wichtig.
Ja. Also das wird schon gewichtet, aber jedes Netzwerk für sich, also ist nicht so, dass du was nicht so, dass wenn du alle Accounts miteinander verbunden hast, also ich glaube nicht, dass sie dann
aggregieren und
dass sie dann bei Facebook eher die Links anzeigen, die auch bei deinen Twitter-Freunden beliebt sind oder so. Ich glaube, das ist voneinander.
Da gibt's eine Twitter-Section und eine Facebook-Section.
Ja, ja.
Ach Gott.
Ja.
Gut, das ist peinlich.
Ja, also das ist halt, also da könnten sie dann halt auch irgendwie nochmal alles zusammen mixen oder so. Das ist ja die Möglichkeit für Clients, ne? Oder für Hersteller.
Also verstehe ich auch nicht, warum Pulse und Flipboard das eben nicht machen. So.
Ich glaube, dass es auf der Roadmap stehen wird, aber das dauert halt eine Weile,
bis kann auch schwer sein. Auf jeden Fall finde ich Feedly
eine gute Sache. Ich habe sie ganz viele Bugs, an denen sie sitzen.
Ja. Ich finde Feedly eine gute Sache, vor allem auch wegen dem Sharing. Also du hast dann an jedem Item aus dem Google Reader und es sieht halt auch nicht so ekelhaft. Also es sieht nicht so furchtbar trocken aus wie Google Reader.
Ja,
es ist einfach
Google Reader sieht mittlerweile schöner. Sehr, sehr frustrierend. Also sehr, sehr...
Ja. Und ich habe bei jedem Artikel in Feedly, der halt aus Google Reader kommt, ne, ist alles dasselbe, habe ich eben alle möglichen Share-Möglichkeiten. Man kann selbst es irgendwie nach Dingsbums sharen. Delicious, keine Ahnung. Oder sonst was machen damit. Und das ist eine prima Erweiterung und es malt mir im Chrome zum Beispiel auch in die Ecke so ein Button, wo ich dann auch so ein Sharing habe. Macht Feedly für mich und so. Insofern finde ich Feedly super und was ich auf Android auch benutzt habe, ist NewsRob, was auch eben auf Google Reader aufsetzt. Einfach im Prinzip ein Client für Google Reader, ein schönerer.
Ja.
Also auch ein sehr flacher dann aber. Ne? Das Schöne da ist, dass er halt so cached, Offline-Caching macht.
Hm.
Der holt irgendwie 500 Items und du hast sie dann auf dem Telefon auch offline.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz prima.
Ja, die gibt es ja auch für iPhone, gibt es da ja auch einige Clients. Ich benutze da, wie glaube ich, die meisten da mittlerweile Reader.
Hm.
Das ist relativ gut. Und das ist ja dabei, also wenn du Apple-Produkte benutzt und Reader liest, so, dann kommst du eigentlich an Reader eigentlich fast gar nicht mehr vorbei.
Reader mit 2e.
Mit 2e, genau.
Mit 3e.
Zwei vor dem D und eins danach, genau. Ich habe auch andere Benutzungen, es gab auch welche, die ich besser fand, aber die nicht mehr weiterentwickelt werden. Aber genau, Reader auf dem iPhone, auf dem iPad und mittlerweile auch auf dem Mac, seit die Google Reader, seit die Funktionen da geändert wurden. Und bei Reader, genau was du auch sagst, also hast du auch die Möglichkeit, dann irgendwie, ob das jetzt an Facebook, Twitter, Delicious oder sowas. Und, und auch Pinboard drin, und ich benutze da halt auch Pinboard. Und was auch ganz nett ist, bei der Mac-Version, da hat man auch die Integration von Mars Edit mit. Das was so ein Blog-Editor
ist. Funky.
Und das ist ziemlich gut. Da kann man auch
Output und Input direkt verknüpfen.
Genau, man liest das im Reader und kann dann sofort von da irgendwie auch was markieren und
das
wird sofort in Mars Edit dann geöffnet mit dem Zitat oder sowas. Und das ist super, wenn man bloggt.
Wenn man bloggt, ne?
Also nichts für dich.
Nichts für mich, ne.
Gut, haben wir die Alternativen abgehakt. Bist du zufrieden?
Bin ich zufrieden.
Gut, können wir jetzt noch.
Was haben wir denn da? Amen und der Stream.
Stream. Da hatte ich ja.
Amen, was dazu. Hell no.
Genau. willst du kurz Amen vorstellen oder in zwei Sätzen zusammenfassen?
Amen, the best place to have an opinion. Weiß ja viele nicht. Also, wo das Missverständnis.
Ja, das hatte ich auch in meinem Ticket stehen, dass das viele nicht bei der Außenkommunikation von AIM nicht wahrnehmen, dass AIM natürlich mit dem eigenen Korsett spielt, dass man nur alles super oder alles scheiße finden kann.
Genau, the Weil best, the worst.
Das ist super faszinierend, dass so vielen Leuten, dass selbst Leute, die den Dienst vorstellen und sich damit beschäftigen, und denen nicht klar ist, dass natürlich die MPR da damit spielt.
Sie wird gezwungen dazu. Also, und sie macht das ja offensichtlich so ironisch. Ich meine, auf den Aufklebern steht The Best Sticker Ever. Ja. Auf dem Firmenschild an der Tür steht The Best Office. Ja? Diese Grammatik musst du natürlich übertragen auf die PR und so, und dass da dieses lustige Missverständnis entsteht, dass ihr seid ja gar nicht so toll, oder dass es das sogar provoziert. Also wenn jemand behauptet, ich bin der Allergrößte und so weiter, dann hast du ja den super Angriffspunkt zu sagen, ja nee.
Ja, genau.
Ja, das ist auch klar, aber dass niemand die Ironie darin erkennt, ist bezeichnend.
Aber stell es einfach mal kurz in zwei Sätzen.
Also was du tun kannst auf Amen, primär ist es eine iPhone-App.
Ja, du kannst auch die Webseite auch
benutzen. Du kannst die Webseite benutzen, es gibt auch eine Android-App von Dritten, die auch ziemlich stabil ist. Du kannst zunächst mal Leuten folgen, und da sind wir schon am Kernpunkt, das ist natürlich wichtig, wem du folgst, wie bei Twitter und überall. Und dann postest du oder jemand anders, und du liest es dann im Stream, postest eine Meinung über ein Ding, eine Person oder einen Ort. Wenn du zum Beispiel einen Ort, wenn du auf dem Handy unterwegs bist, dann holt es auch schon Orte in deiner Gegend. Also, ne? Oder weiß dann, was der Ort zum Beispiel ist für eine Kategorie. Die haben also viele Daten dahinter, wo sie gucken, was etwas ist, und schlagen es auch vor. Also wenn ich einen Namen von einem Lied eingebe, dann kommt auch aus so einem Katalog Song oder Composition oder sowas. Wird dann schon so klassifiziert. Und dann kann ich sagen, dass das der beste Prince-Track ist seit 1900. Oder dass dieser Sandwich-Laden der beste ist ever oder heute oder this year oder in Berlin oder also man kann diese Einschränkung
ganz gut machen. Das ist eigentlich festgelegt. Man weiß nicht, irgendwie Orte bewerten oder Musik bewerten oder sowas, sondern man kann da alles Mögliche bewerten.
Alles Mögliche.
Aber die Aussage ist halt in verschiedene Bestandteile aufgeteilt. Also ja, XY.
Erstmal ist es schon auch vertikal getrennt zwischen Dingen
und
Menschen
Kategorien
und Platzorten. Okay, ja. Also Thing, Person, Place. Was glaube ich nicht so gut funktioniert. Das könnte man im Prinzip weglassen. Das ist nur gut für die Datenhygiene hinten. Also wenn man dann was draus machen will aus den Daten. Aber vorne könnte man es quasi fast für einen User ist es nicht so interessant. Und dann ist es, genau, ist der Satz quasi vorformuliert, Subjekt, Prädikat, Objekt, also du bist entweder der Beste oder Schlechteste, Best or Worst, irgendwas, und dann kommt noch so ein Ever, also die Einschränkung quasi, ne? Jemals,
Jahr,
heute,
oder
gestern, hier in Berlin oder sowas. Und so ist eben deine Aussage schon vorstrukturiert, was es Leuten eben leichter macht, im Prinzip was zu sagen über irgendwas, weil sie sich keine Gedanken machen müssen, wie sie
es
sagen.
Oder macht es auch schwerer,
weil man was anderes sagen will.
Weil man es nicht abstufen kann.
Oder richtig.
Oder sagen, es muss halt immer das Beste
oder Schlechteste sein. Das muss halt jeder im Prinzip erstmal verstehen, dass Abstufung lächerlich sozusagen gemacht wird auch. Also wenn ich die besten Prince-Songs da sammeln will, dann gebe ich 5 Songs ein, muss jedes Mal sagen, dass es der Beste ist. Und ja, das mache ich natürlich. Also ich verstehe ja, dass es nur eine Liste aufbaut und von guten Songs. Und welcher jetzt da wirklich der Beste ist, das entscheiden ja die anderen, weil dann kommt der, der den Eintrag sieht und bestätigt den durch ein Amen oder durch Hell No und einen weiteren Eintrag.
Wenn man Hell No macht, muss man gleichzeitig wieder ein Alternativ vorschlagen.
Genau, weil wenn es nicht das Beste ist, dann musst du ja wohl eine Meinung haben, was das Beste ist oder das Schlechteste. Und wenn jetzt Cream nicht der beste Prince-Song ist, dann ist es eben Kiss und dann...
weder noch.
Genau. Und so gibt es da jetzt eine Liste von irgendwie 30 Songs und viele haben nur eine Stimme, meine. Und manche haben halt viele Stimmen. Und so gibt es das von allerlei Dingen und hauptsächlich lustigen Sachen. Also ist es schon erstaunlich, wie die Leute einfach auch Blödsinn gern schreiben. Das ist bei Twitter ja nicht anders.
Aber ja, aber das finde ich halt auch. Also bevor wir jetzt irgendwie zu meiner Kernkritik kommen, dass das Herr Felix Petersen, der Geschäftsführer von Gründer.
Der Chef.
Der Chef Eamon irgendwas. Wie heißt, nennt er sich nicht CA? Oh, oder so.
Chief Eamon, no.
Ja. Dass er auch schon so diese ironische Brechung schon macht, aber jetzt auch schon während das noch irgendwie in der Zeit spielt. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Das war das nur am Rande. Was ich aber. Also ich hatte ja einen Artikel dazu geschrieben, dass ich folge ungefähr 40 Leuten oder so auf Eamon und ich habe dann. Als ich da vor ein paar Wochen reingeschaut hatte, hat mein Stream zu, keine Ahnung, ich weiß nicht, 80% oder so aus Eamon-Einträgen vom Geschäftsführer von Felix Petersen bestanden. Und das hat daraufhin hatte ich dann halt einen Artikel geschrieben, habe dann irgendwann, ich glaube, ein paar Wochen später nochmal, auf Google Plus nochmal ein Update gemacht. Das ist mittlerweile 90% oder 80% oder so, also bin mir nicht ganz sicher. Und da haben wir dann auch in den Kommentaren dann dazu diskutiert. Und deswegen fand ich das ganz interessant, dass wir das jetzt nochmal aufgreifen. Du meintest, wenn ich mich recht entsinne, es kommt halt einfach immer darauf an, wem man folgt. Dann soll ich halt anderen mehr Leuten folgen und ihm entfolgen oder sowas.
Das war Also was interessant ist, wenn man es einmal benutzt, also wenn man es benutzt, dann macht man auch 5-7 Posts. Ja? Oder man macht nicht nur einen. Und deswegen kommen da schon so Chunks von...
Aber das ist,
Einträgen, die von einer Person sind, hintereinander. Und das sehe ich ja auch. Ich folge irgendwie vielen.
Aber das ist auch der Punkt, den ich ein bisschen versucht habe, damit zu machen. Also ich kann natürlich Felix Petersen entfolgen, aber das löst das Problem für Eamon nicht. Also dass du halt, wenn du es benutzt, dann hast du halt irgendwie 5 Einträge am Stück oder so. Oder wie bei Felix Petersen, dann hast du irgendwie 20 am Stück oder so.
Vielleicht ist es.
Und das ist das Problem für denjenigen, der den Stream konsumieren will. Also eigentlich müsste Eamon da irgendwie eine Lösung finden, wie sie das heterogener gestalten. Also das müssen sie auf jeden Fall machen.
Vielleicht ist einfach die Person auch viel zu wichtig dargestellt, denn darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um das Thema, um das gesprochen wird. Oft.
Ja, aber du willst doch wissen, was die Leute machen,
wer das ist.
Du bist ja schon an den Personen auch interessiert.
Ja, aber sie weisen ja auf eine Liste hin. Ne? Und vielleicht haben sie nur irgendjemand bestätigt, irgendjemand anderen. Also es ist eigentlich gar nicht ein Post von Felix, sondern es ist eigentlich nur ein Eamon von Eamon. Felix über Eamon. Meinen Post das, oder so. Deinen Post.
Ja.
Also eigentlich ist es gar nicht eine Idee von Felix gewesen, diesen Satz dahin zu schreiben, sondern eines Dritten. Dieser Fakt stimmt nämlich hier quasi auf 90%. Dann wieder trifft darauf zu. Und es ist wie ein Retweet. Ja? Also ein Retweet, wenn ich dich retweete, erscheinst du als Urheber.
Genau.
Und das ist vielleicht ein Punkt, wo sie verbessern könnten. Sie könnten den ursprünglichen Poster da hinsetzen und nur sagen, Payment by Felix oder bei Cosma. Ja,
ja.
Also ich glaube, das würde das schon mal aufheben, diesen subjektiven Eindruck, dass du nur Pedersen da drin hast.
Also bei mir jetzt so. Das kann ja auch irgendein anderer normaler User
folgen. Nämlich nicht
Pedersen und einer von denen ist relativ aktiv und dann dominiert er das Ding.
Du hast hier nämlich alle Einträge von Felix. Ich habe ja auch irgendwie, ein Fünftel Felix. Und dann hast du aber eigentlich von Julia, eigentlich von Miranda, eigentlich von He-Man.
Du hast also 20% Petersen-Quote.
Nee, wahrscheinlich weniger. Guck, aber Don Ludwig ist auch viel. Aber auch alles nur Amons von anderen, von Dritten.
Ja.
Das heißt, was sie zu wenig machen, ist wie ein Retweet den Original, der die Originalidee hatte zu diesem Post, zu dieser einen Meinung, besser hervorzuheben. Und da stehen ja noch die Namen von den anderen, die es auch so fanden. Und dadurch, dass sie das nicht machen, unterstützen sie auch nicht, dass ich jetzt dem Originaltypen folge, dem Urheber oder den anderen, die das auch so fanden. Ne? Der Punkt ist ja, wenn ich dieser Meinung zustimme, dann sind die Menschen, die das auch tun, ja potenziell meine Peers und in meiner Filterbubble. Ne? Also wenn DJ Kotze der best DJ ever ist, was irgendwie Don Ludwig hier Gabor Amond disputed, ne? Dann sind da neun, die das auch finden, also Andrew und Herr Schmitz und so. Und dann sind, wenn ich das auch finde, dann sollte ich denen vielleicht auch folgen und so weiter. Und das schreiben die da hier schon hin und das ist auch richtig so, aber vielleicht ist es noch zu wenig, dieses Wachstum des Netzwerks, damit eben der Effekt dann auch wiederum abgeschwächt wird gleichzeitig.
Du hast ja dann zwei Vorteile, wenn sie da was machen. Also zum einen stärken sie das Netzwerk, dass die Leute sich schneller vernetzen und zum anderen wird die Nutzung auch interessanter oder sieht interessanter aus.
Genau, sieht interessanter aus.
Dasselbe Gesicht immer hat.
Ja, das fällt mir auch tatsächlich jetzt auf, wo du es so erklärst, wo ich es mir so erkläre, dass es einfach zu sehr nach Meinung von Sonja aussieht, dabei ist es eigentlich nur bestätigte Meinung von Mia, Linda und Klaus.
Und das ist und das ist ja bei Ihnen, bei Ihnen vielleicht noch wichtiger als bei anderen. Also viele Startups werden da so ähnliche Probleme oder Herausforderungen, die mit dem Problem haben. Aber bei Amon halt noch mehr, weil der einzelne Eintrag mit relativ wenig Aufwand zu machen ist. Oder irgendwas Amon oder so. Ne? Also, da steht ja schon diese Einklickkiste da auch mit im Vordergrund. Und das muss man, und je einfacher das halt wird, desto mehr muss man dann auch darauf achten, dass man auf Streamseite dann irgendwie so darstellt, dass das
richtig
nicht so bike-mäßig.
Also ich finde natürlich toll, wenn Leute meiner Meinung sind. Und das ist eigentlich das Interessanteste da
dran. Was mir halt noch fehlt, also ich bin halt auch davon abgesehen nicht sicher, ob dieses ich habe es Korsett genannt, in das die Meinungen gepresst werden in meinem Artikel, was du ja erklärt hattest, wo dieses irgendwas ist, best worst ever oder des Jahres oder wie auch immer. Das ist ja schon ein relativ enges Korsett und das musst du ja dann deinen Nutzern auch irgendwie nahe bringen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Amon da heute noch in der Lage ist, mit diesem Prinzip groß zu werden, weil ich glaube, sie hätten damit, wenn sie das meinetwegen 2005 gemacht hätten. Wären sie wahrscheinlich riesengroß geworden. Aber heute haben die Leute Twitter, sie haben Facebook. Ja, da können sie irgendwas was reinschreiben. Sie können auch irgendwie noch, und sie können das auch, und da ist es nicht in das Korsett gepresst. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, da sind ihre Freunde.
Ja, man kann es enger verknüpfen mit diesen Diensten auf jeden Fall. Also Facebook ist es schon recht eng verknüpft. Du kriegst dann nur ein Bildchen, wenn du auf Facebook connectest zum Beispiel. Also war zumindest so. Und andererseits gibt es natürlich auch irgendwie 3-4 im Wettbewerb Listen, ListGeeks zum Beispiel oder Wubi gab es mal, ne? Oder gibt es immer noch?
Keine Ahnung, ob es die noch gibt.
Aber ListGeeks zum Beispiel ist schon relativ aktiv und da machen die Leute halt Listen und schreiben ihre 10 Dingsbums rein und sind ja völlig frei in der Formulierung im Prinzip. Die 10 so und so schlechtesten, besten oder grünsten. Und da finde ich den Ansatz hier des kollaborativen Listens, ja, und des quasi Abstimmens über, wer ist denn nun wirklich der beste Mann, eigentlich viel schöner als alle, die so Listen anbieten. Und dann kann ich meine eigene Liste auch machen und dann aggregieren wir irgendwie die Listen am Ende. Aber hier baut mal die eine Liste gemeinsam.
Ja, glaubst du, dass das als Anreiz für den einfachen User ausreicht, um da regelmäßig Updates oder Einträge zu machen? Weil das sehe ich nämlich nicht. Also es ist halt die Chance da für Eamon ist auf jeden Fall groß, dann dieses eine Masse an strukturierten Daten aufzubauen, die von Nutzern da bereitgestellt wird. Ich bin nicht sicher, ob da der Anreiz für den normalen Nutzer da ist. Weil, wie gesagt, man hat, um die Meinung zu äußern, hat man halt heutzutage wirklich viele Möglichkeiten.
Klar.
Und mit denen konkurriert Eamon einfach ganz klar auch.
Ja, ja.
Und ist gleichzeitig, wie gesagt, in diesem Korsett.
Es ist ein totales Serendipity-Tool. Also du gehst rein und hörst irgendwas über irgendwas. Hm. Also das hat zum einen einen lokalen Aspekt. Das kann auf dem Telefon ganz gut sein. Also sobald du genug gesammelt hast über Places, was ist the best in Berlin zu irgendeinem Thema, dann hast du da einen ganz guten Datenbasis. Kannst du was machen mit.
Oink macht er jetzt sowas in der Richtung.
Oink, so ja.
Wie heißt der Kevin?
Weiß ich nicht.
Von Dick, gestern, der Gründer. Der hat
Das ist von Kevin?
Ja.
Ach krass.
Das ist sein neues Startup oder beziehungsweise das erste Produkt von seinem neuen Startup.
Das wusste ich nicht.
Ja, also Oink, mobile App, mit der man...
Essen.
Essen wahrscheinlich erst. Dinge an Orten bewerten kann.
Ach, geht nicht nur um Essen?
Ich glaube nicht. Also es ist einfach so grundsätzlich Dinge
an Orten. Ich habe ja kein iPhone, weißt du?
Ja, ja, das ist das.
Und hab das nur gesehen.
Schließt sich von den interessanten Sachen aus.
Ja, oder umgekehrt. Ich war jetzt auf der Beyond Tellerrand am Anfang der Woche und da habe ich das gesehen, wie die Leute statt zu beten vor dem Essen, das Essen fotografieren.
Okay. Ich bin aber auch bei Oink. Ich hatte letzte Woche, hast du wahrscheinlich nicht gelesen, weil du meinen Blog ja nicht liest, einen großen Artikel, längeren Artikel über Foursquare geschrieben, als mobile Plattform, als große mobile Plattform. Und habe da auch angemerkt, dass Foursquare da einen Weg gefunden hat, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, vor dem ortsbasierte Dienste stehen. Also zum Beispiel Kalb zum Beispiel. Mag groß sein hier in Berlin, aber geh mal auf irgendein Dorf. Ne, dann, oder in irgendeine kleinere Stadt. Wo das, man fängt halt mal als ortsbasierter Dienst immer wieder quasi in der Region oder irgendwo wieder bei mehr oder weniger null an. Nicht grundsätzlich, aber bei mehr oder weniger.
Und was macht Foursquare da besser?
Und Foursquare, du hast ja schon mal, es ist ja viel, viel aufwendiger zu sagen, ich melde mich jetzt irgendwie bei Kalb oder bei Yelp an und schreibe ein Review über das mein Lieblingsrestaurant oder mein Café, in das ich gehe. Es ist viel, viel aufwendiger, als irgendwie bevor es zum Beispiel sich irgendwo einzuchecken oder so etwas.
Ja, aber warum damit, ist so unverständlicher? Also Mutti versteht schon, dass sie bei Quipe...
Nein, nicht unverständlicher, aufwendiger. Es ist
wenn
mit sehr
du
viel
mal
mehr
drin
Aufwand.
Bist.
Es ist mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es in einem Artikel beschrieben, dass ich in Prag war und ich habe hab Quipe und probiert da mal ein paar Reviews von deutschen Touristen.
Ja.
Yelp hat es noch gar nicht gestartet da. Und dann habe ich Foursquare benutzt und habe dann sofort irgendwie ein schönes Restaurant gefunden, mit dem wir dann gegangen sind. Also da hast du halt sofort relativ schnell, da hast du viel einfach dann über die Daten, die Check-in-Daten.
Also die Discovery haben sie ja erst spät eingeführt.
Ja, ja, genau. Aber damit sind sie jetzt relativ, finde ich, relativ gut dabei, machen das relativ gut.
Aber sie spielen es noch nicht als ein USP.
Also, ich glaube schon. Also sie haben jetzt die Webseite jetzt neu gemacht, mit der du die Karte hast oben.
Alright.
Das
klar, das ist ein Weg. Also zuerst mal sammeln von Orten und dann ein Directory draus bauen von Empfehlungen.
Genau.
Das ist, was Eamon auch macht.
Und das, aber mein Punkt jetzt noch, warum ich darauf gekommen bin, ist, es ist wie gesagt bei diesen ortsbasierten Diensten sehr, sehr viel schwieriger, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, als jetzt für normale Webdienste. Foursquare macht das schon relativ gut, dieses schwierige System. Ich glaube, dass Oink zum Beispiel zu früh ist. So wie der Foursquare-Vorgänger Dodgeball zu früh war. Da ist die Smartphone-Dichte noch nicht groß genug, da ist die Abdeckung von den Orten noch nicht groß genug. Aber das Problem, das du halt hast, wenn du da halt irgendwie auf nicht nur auf Orte gehst, sondern geht ja nochmal ein Stück tiefer. Ne? Also geht ja nochmal auf die nächste Ebene und sagt nicht nur der Ort, sondern dass das Objekt an dem Ort besonders Essen ist oder
irgendwie. Ich weiß nicht. Die Smartphone-Dichte mag immer noch nicht.
30%.
Ja, aber hallo, 30% sind schon eine ganze
Scheiße. Zumindest in den USA. Ich glaube, in Deutschland ist es niedriger.
Ja, aber stell dir vor, wie lange hat es gebraucht, bis 30%?
Ne, es geht jetzt relativ schnell, weil mit Android, ne, die sind relativ günstig, da werden es ja keine Feature-Phones, also keine Nicht-Smartphones gibt es nicht mehr.
Es gibt schon noch,
aber neue Verträge werden in der Regel,
also wenn
du mal den Prepaid-Markt mal beiseite lässt.
Wenn du mit dem Zug fährst und Leute, die sich Zugfahrkarten leisten können, haben entweder alte Feature-Phones oder Smartphones.
Ja.
Aber niemand hat ein neues Feature-Phone.
Genau.
So. Und die Jungs, die irgendwie zum BVB-Spiel extra nach London fahren mit dem Nachtzug, die hatten alle iPhones und waren Anfang 20. Ne? Also, wenn die auf was sparen, dann ist es das.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, ich glaube, dass da Oink da auf jeden Fall eine sich da sehr viel vorgenommen hat.
Ja, puh.
Das ist auch dieser Foursquare, steht ja auch immer noch am Anfang.
Also klar, das ist alles Nerdzeug. Foursquare, warum soll ich das benutzen als Mensch? Also,
ich glaube schon, dass Leute, du musst dich ja nicht einchecken, um die Empfehlungs-Engine zu benutzen.
Meinst du, viele benutzen es um reine Exploration und
Discovery? Ich benutze es auch jetzt hier in Berlin.
Ja.
Relativ. Weil ich noch nicht so lange hier bin wie
du. Ich kenne mich aus, deswegen benutze ich es nicht.
Und
ich
bin ja sonst, aber wenn du jetzt irgendwo anders bist, also in Prag zum Beispiel,
würde ich sicher
nützlich. Doch, und das ist halt ganz interessant, dass das dann halt auch in anderen Ländern oder vielleicht auch in Regionen, die nicht so eine große
Dichtung haben. Wenn ich Discovery mache, dann mache ich das auch über Foursquare oder Google. Also über
die Google-Ortsuche.
Google Places.
Ja. Ne?
Weil da eben auch, die holen ja dann Quipe und
relativ viel Daten da
rein, die Reviews. Und das finde ich schon okay, wenn da. Also, was ich bei Foursquare auch schon gemacht habe, ist im Restaurant zu gucken nach den Tipps erstmal. Und dann kommt dann echt, da war ich hier beim Falafelladen hier und habe, was haben wir bestellt? Naja, den Halloumi-Dingsbums-Teller. Und dann nach der Bestellung gucke ich auf Foursquare und da steht alles super bis auf diesen Teller. Großartig.
Tja, Foursquare immer vor dem Bestellen.
Genau. Und aber beim hier Koreaner in Kreuzberg da, großartiger Laden. Da habe ich dann tatsächlich, da haben wir bestellt, was da einer empfohlen hat. Und es war auch super. Also, und das ist auch durchaus auf Objektebene, deswegen glaube ich schon, Oink ist nicht schlecht.
Ja, vielleicht überschätze ich da auch die Herausforderung. Also das wird man sehen
müssen. Und Aimen geht in dieselbe Richtung, aber viel generischer.
Ja, ja.
Und kann daraus dann alles Mögliche machen. Die können Location machen, sie können aber auch Wikipedia, sie könnten quasi Relevanz in Wikipedia bringen, sozusagen.
Nein, also wenn Aimen erfolgreich ist, also wenn es schafft, einen Nutzer zu bekommen und die auch dann auch immer regelmäßig Sachen reinschieben in das System.
Na, stell dir vor,
dann gibt es die Möglichkeiten, sind sehr, sehr groß. Dann, ich sehe halt, wie gesagt, ich sehe den Anreiz für
den Nutzer. Ja, aber den sehe ich sozusagen bei Foursquare eigentlich auch nicht.
Ja, aber wie gesagt,
ne, am Anfang, bevor sie Discovery eingebaut hatten, war es ein Game.
Ja.
Oder ist es immer noch, das aber so lame ist.
Ja.
Guck mal, Govalla war viel cooleres Game und ist trotzdem.
Govalla hat keinen Plan gehabt. Also Foursquare hatte von Anfang an eine Roadmap. Also Dennis Crowley, der Mitgründer von Foursquare, hat immer, weil alle Beobachter gesagt haben, ja, Check-ins, was soll denn das? Warum sollen wir das? Das ist doch toll. Und Dennis Crowley hat von Anfang an immer in den Interviews gesagt, was die Leute immer ausgeblendet oder viele ausgeblendet haben, hat immer gesagt, Check-ins sind der Anfang. So, das ist nicht das, womit wir konzeptionell aufhören.
Naja,
so, das ist der Anfang.
Das, was Places auch schon gemacht hat. Ne? Und die waren viel zu früh. Also, hallo?
Ja, vor den Smartphones halt.
Genau. Ja? GPS auf Telefon, als wir Places gemacht haben. Ich war ja da kurz mal auch.
Places war ein ortsbasierter Dienst aus Deutschland. Also hier in Berlin auch, oder? Saßen die? Oder saßen die in Hamburg?
In Berlin, also rechtlich in Zürich.
Okay. Und Places hat da die Sachen, so ein paar Sachen schon vorher gemacht.
Na, was heißt so ein paar Sachen? Man konnte einchecken.
Ja. Ja? Was haben Sie da? Das war schon richtig mit Check-in damals?
Naja, klar, das war eine App auf deinem Rechner,
die sich genau, ans WLAN gehängt hat. Auf dem Rechner halt.
Ja, genutzt. Auch auf dem Telefon. Du konntest per SMS einchecken.
Das war so, was war das, 2006?
Ungefähr. Und GPS auf Telefon hat sich angehört für mich wie echte Science Fiction damals. Und ja. es ist keine 5 Jahre.
Ja.
Und da Check-ins, ja, und wo sind meine Freunde und Radar und Karte und was sie auch noch nicht hatten, war Discovery und so. Das, ne, bis zu dem Punkt sind sie einfach nicht gekommen, weil zu wenig Basis da war. Und Foursquare hat halt genug Nerds erreicht, um die Basis zu machen.
Ja, und ist halt auch mit dem iPhone und mit den ersten App-Stores.
Mhm.
Ne, das ist natürlich von Vorteil.
Glück gehabt, ja.
Dass du dann deinen Distributionskanal hast und dann auf den Telefonen bist.
Und immer als Featured-App irgendwo auftauchst.
Ja. Das schadet sicherlich auch nicht.
Absolut nicht.
Abo Telefone, wollen wir noch über das Facebook-Telefon?
Ja, es wird Android sein, nehme ich an, ne?
Ja, ja. Ein geformtes Android wie Amazon mit seinem Kindle Fire.
Ja.
Ist ja noch relativ weit weg.
Es gibt ja schon Facebook-Phone von
es gibt,
HTC.
Genau,
Cha-Cha.
HTC, genau, hatte schon eins mit, wo man diesen Facebook-Knopf hat, ne?
Ja. Statt Kamera?
Was macht der? Der launcht dann nur die
App? Nee, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber es war HTC Cha-Cha, auch Android, oder? Not sure.
Sicherlich, also keine Ahnung.
Aber was macht denn, ja. Und vielleicht war es auch Windows, aber not sure. Nee, damals gab es noch kein Windows.
Weiß ich nicht.
Damals gab es noch kein Windows vor. HTC Cha-Cha, Facebook. Na, da ist so ein kleiner Knopf unten rechts, wo Facebook genau. drauf ist. Und ich glaube, du konntest, wenn du im Browser warst und da drauf drückst, dann die Seite sharen. So. Hm. Oder den Chat aufmachen und so ein Kram. Naja, was soll ein Facebook-Phone denn können? Also, naja, du könntest die Apps, also quasi, ne? Facebook ist da nicht eine App, sondern Chat
ist
und
dann
Events.
Auf Systemebene integriert.
Auf Systemebene, dein Kalender hat gleich die Events drin.
Ähnlich wie sie jetzt mit bei iOS Twitter integriert wird, aber wahrscheinlich noch viel stärker integriert, weil Facebook auch viel mehr Funktionen hat.
Ja, absolut.
Ich finde es ganz grundsätzlich ganz interessant, weil ich hatte auch da eine Diskussion dazu und habe da auch nochmal ein paar Leute meinten,
dass das.
Aber darum geht es ja überall.
Ja,
was hat denn Facebook davon? Was soll denn das? Vorteil, also was ich glaube ganz interessant finde, ist, Facebook macht dann dieses mobile Betriebssystem, also das geforkte Android, ist dann da drauf und dann hast du, dann muss es natürlich auch seinen eigenen App Store machen, weil es nicht den Android App Market benutzen kann, wenn es kein offizielles Android hat.
Oh, ja, das spricht aber dagegen.
So, ne? Du hast zwar HTML5 Apps und sowas, aber ohne native Apps, so, das funktioniert nicht. Und der Punkt
das
ist,
klingt dass, nicht
das,
gut.
Das Interessante ist aber dann, ist, sie könnten die ganzen Transaktionen, also App-Kauf oder in-App, über Credits machen.
Ja, endlich.
Und das ist dann genau.
Und dann Euro abschaffen.
Ja, endlich eine funktionierende Währung.
Ja, das spricht alles gegen, ne? dagegen.
Auch Mark Zuckerberg gegen, als EZB-Chef.
Auch gegen Amazon hier Fire, wenn man den Store, den Market
ausnimmt. Ja, aber das ist
ausnimmt.
Ja, aber das ist ja der Kontrollgriff, den Google auf Android ausübt. Sie machen zwar Open, du kannst es benutzen, aber wenn du auch Zugang zum App-Market, zum Ökosystem willst, dann musst du die Google-Apps drauf haben und das offizielle so. Google
Android ja, das ist
Android
aber
benutzen.
Dann eigentlich ein Fehler, den Google macht.
Naja, aber Google versucht halt schon, das ist halt der Kontrollgriff von Google.
Ja, aber sie könnten mir doch auch erlauben, den Market zu benutzen ohne die
Google. Ja, könnten sie, aber das ist halt nicht das, was sie wollen. Sie wollen ja, dass ihr Gmail dann da drauf ist und ihr Google Maps und so etwas.
Ach, mein
damit
Gott.
Sie wenigstens ein bisschen was von ihrem Android
das
haben.
Das ist aber
dass
nicht
sie,
schlau.
Dass sie da entwickeln. Ja.
Also wenn ich gezwungen werde, nur weil ich nicht Google Maps drauf haben will, gezwungen werde, auch den Markt auszuschließen, das finde ich das schlecht.
Tja, aber das, aber so ist es. So geht Android, also geht Google nun mal davor.
Ja gut, es führt dazu, dass Facebook-Phones nicht so ein Erfolg werden, wie sie könnten, wenn der Markt drauf sein könnte.
Nicht zwingend. Also wie gesagt, das ist ja tatsächlich immer noch so.
Klar, sie können ihren eigenen Marktplatz bauen, so wie es Amazon auch macht.
Hat man einen relativ hohen Marktanteil, aber du hast ja das immer noch das als Entwickler das Problem, dass du deine Apps da nicht so richtig verkauft bekommst. Oder dass da so die Erlösströme da nicht ganz so einfach sind. Also du bist halt auf Werbung oder dann vielleicht in-App, weiß ich genau, wie das in-App-Verkäufen da
geht bei Android so, ja.
gelöst ist. Aber das ist halt noch nicht so super alles. Deswegen glaube ich, dass zum einen Amazon und auch Facebook da relativ gute Ausgangschancen haben, da sehr groß zu werden, weil sie, wenn sie es richtig machen, attraktiv für Content Entwickler sind. Ja, also Amazon hat schon mal deine ganzen Konto von ich weiß nicht wie vielen. Amazon dürfte das einzige Unternehmen sein, das mehr Kontoinformationen, also das einzige Internet- oder Technologieunternehmen, das mehr Kontoinformationen hat als Apple. So, ja. Und Apple hat schon irgendwie 225 Millionen, so haben sie mal Kreditkartendaten, so haben sie mal gesagt. Krass. Über iTunes, ne?
Ja.
Und das ist natürlich dann der Vorteil, weil sie dann dadurch automatisch dann den App Store ran docken konnten.
Klar.
Und das könnte zum Beispiel Amazon mit dem Kindle Fire auch schaffen, wenn man dann auf einmal darüber merkt, dass es sehr viel sinnvoller ist für mich als App-Entwickler. Ja, da kann ich auf einmal mehr verdienen, dann mache ich das für das Kindle Fire, mein Android-App oder sowas. Ne? Also,
ja, ist ja nur ein weiterer Markt, in den ich schmeißen
muss. Ja, aber ich stelle halt nur sicher, dass es kompatibel ist mit dem...
Mit der Android-Version, die da läuft. Aber wenn sie nicht dumm sind, dann ist es das automatisch.
Genau. Und bei Facebook könnte es ja ähnlich sein, weil du hast dann die Credits an.
Klar.
Und bei den Credits hast du auch wieder genau pro Transaktion 30% an
dann
Facebook.
Ist ja genauso
wie bei Apple oder so. Oder bei Android verlangt auch 30% für jeden Verkauf.
Weiß ich gar nicht so genau.
Ich glaube schon.
Das glaube ich weniger als bei Apple, auf jeden Fall.
Bei Apple waren es auch 30%.
Ja, ich glaube, das ist bei Google nicht so viel, aber genau weiß ich nicht.
Ach so, gut, das kann ich hätte gedacht, dass das auch. Dann war es, Windows macht auf jeden Fall auch 30%.
Was Windows also macht, Windows ist mir eigentlich relativ egal. Ja, klar, Windows gibt es auch noch.
Aber das sieht ganz nett aus, was die machen.
Natürlich, auch, ist toll.
Ich hätte mir lieber gewünscht, dass das WebOS erfolgreicher wird, aber
das HP. Beste geht immer im Eimer.
Das ist wirklich schade, was HP da gemacht hat.
Tja, was Palm eigentlich gemacht hat. Palm ist eigentlich...
Ja gut, das sollte Palm machen, ne? Relativ spät Palm mit WebOS. Und dann haben sie das Beste daraus gemacht geworden mit den Ressourcen, die sie hatten.
Palm aufzuspalten war schon das Problem. Aber weil wir nicht über Palm reden, das ist zu depressiv.
Gut. Das Letzte auf der Liste, was wir vielleicht noch kurz ansprechen können, Spotify und die Labels über 200
Music.
200
Indie-Labels ziehen sich von Spotify zurück, weil irgendein Horst eine Studie rausgebracht hat, wo was drin war, dass
man ganz wenig verdient mit
Spotify, dass man wenig verdient bei Spotify, das wussten wir schon. Also für einen Play gibt es den wenigsten Fraction eines Cent. Im Vergleich zu Last.fm zum Beispiel.
Wolfgang Senges hatte das auf Musik, Neumusik zusammengefasst.
Dann stand in der Studie noch, dass es eben auch die Verkäufe auffrisst.
On average 0,0013 US-Cent pro gespielt.
Pro Play.
Pro Play auf Spotify. Sie haben sich aber der Distributor...
Aber was der Künstler kriegt, oder kriegt es die Firma?
Das ist nämlich der Punkt, weil ganz viele Künstler nämlich nicht klar ist, dass sie Deals bei Labels unterschrieben haben, die ihnen für digitale Einkünfte nur 10% geben.
Holy shit.
Ne? Ja. Und das ist halt echt wenig, wenn man das halt auch übersieht. Sie haben sich übrigens nicht nur von Spotify, sondern auch von Audio, von Moog und ich glaube auch von Simfy
getrennt.
Auch mit zurückgezogen. Also es ist nicht bloß Spotify, also komplett On-Demand-Streaming.
Coldplay ja auch.
Ja, Coldplay. Ach gut, aber wer hört schon Coldplay?
Ja, das ist ja nur ein Symptom. Um das zu verstehen, dass sich die Indie-Labels von Spotify zurückziehen, muss man auch verstehen, dass Spotify den Major-Labels gehört. Also die halten ja, also
ja, viele Anteile, also
viele Anteile, um die Rechte zu kriegen von den Major-Katalogen, genau, hat Spotify sich quasi kaufen lassen von
den Major. Haben sie keine andere Wahl, das machen die Major-Labels seit Jahren mit Musik-Startups, dass ihr bekommt unsere Kataloge nur, wenn wir Anteile von euch bekommen.
Ja.
Also da kommst du halt als Musik-Startup nicht drin.
Ich meine, das
bedeutet, was ist das Problem in dem Musikmarkt? Also wenn du ein Musik-Startup bist, du musst mit einer Gruppe von Monopolisten verhandeln.
Ja, ist klar.
Was wirst du machen?
Ein Indie-Label, das mitmacht bei Spotify, finanziert aber dadurch Major-Labels. So war was. So kann man das ja sagen.
Ja.
Nicht wahr?
Ich hatte mich...
ich will mal festhalten, Bandcamp ist halt immer noch das Coolste für einen Künstler.
Ja? Oder Soundcloud.
Oder Soundcloud, aber da ist ja kein Payment
drin. Ja, stimmt.
Also Soundcloud als...
Aber ich halte Payment für Dateien sowieso für überschätzt.
Ja, sicher.
Ich hatte mich am Montag auf einer Veranstaltung mit jemandem darüber unterhalten und das war auch ganz interessant, was er gesagt hatte über so Spotify ist grundsätzlich das Problem ist. Letztens auch, was ich auch vor Jahren mal im Zusammenhang mit der Kultur für Trade geschrieben habe. Hm. Spotify nimmt so und so viel mit Werbung und Bezahlkunden ein, das ist ein fester Kuchen.
Ja.
Und wenn die Major-Labels mehr Geld für sich heraushandeln, bekommst du als Independent-Künstler, der nicht bei einem Major-Label ist, weniger. Weil die mehr vom Kuchen nehmen. Je nachdem, wenn die Major-Labels einen besseren Deal machen, verlierst du als Indie-Label zum Beispiel.
Ein Airplay von einem Major-Song kriegt mehr Asche als ein Airplay.
Das weiß ja niemand. Das ist ja nicht offen, ne?
Das ist eine gute Frage.
Aber das ist ja grundsätzlich ein systemisches Problem, was auch Spotify
oder was man. Mit System meinst du Kapitalismus?
Nee, Spotify.
Ja, ist schon klar.
Also, oder grundsätzlich On-Demand-Streaming, so je nachdem, was.
Hallo, Geld ist das
jeder,
Problem.
Jeder, der einen besseren Deal aushandelt, der hat automatisch dafür, dass ein anderer einen schlechteren Deal bekommen muss, weil der Kuchen fest ist.
Ja.
Eine feste Größe. Ich habe hier, also Wolfgang Sängers hatte auf Neumusik.com eine Stellungnahme von Eric Nielsen zitiert, der ist Manager des britischen Septetts A Genuine Freak Show. Und der ist, keine Ahnung, was, kenne ich nicht. Der hat gesagt, die sind unabhängig, die sind nicht bei einem Label und der hat gesagt, sie haben 7 Pfund und 29, was ist da die kleinere Einheit bei den Briten?
Pence.
Für 1923 Plays bekommen.
Ja.
Das heißt, schon sehr viel besser als irgendjemand, der bei einem von einem Label bekommt.
Ja, klar.
10 Pfund Gross Income, 85 Pence und Mechanicals noch abgezogen. Ja, wie auch immer.
Auf
der einen Seite.
Die Labels, das ist halt eine schwierig. Andere Geschichte. Die verlangen immer noch Geld vom Künstler dafür, für die CD-Hüllen. Ja? Der Künstler bezahlt ja noch eine Fee für Verpackung.
Ah, das ist...
So Kram. Das macht mich alles ganz fertig.
Ja. Also auf der einen Seite, man kann natürlich argumentieren, dass die Indie-Labels, wenn sie wenig bekommen und man kann durchaus auch sehen, dass natürlich On-Demand-Streaming auch dazu führt, dass Tonträgerverkauf natürlich zu einem Teil kannibalisiert wird.
Klar.
Wenn du Bezahlkunde bei Spotify bist, dann kaufst du halt keine CDs in dem Zeitraum
natürlich nicht.
Mehr, wenn die Sachen halt auch da drauf sind.
Der andere Aspekt ist, dass die Indies, also wie heißt der Verband?
VUT, hier in Deutschland.
Ich glaube,
der Verein unabhängiger Tonträgerunternehmen.
Genau. Also die, und das Wort Indie hört sich so nach Punk an, aber...
Wir sind halt einfach nur nicht Majors.
Ja, und die sind eigentlich die konservativsten im ganzen Laden.
Ja, das ist sehr frustrierend, dass die Indies letzten Endes das Gleiche sagen und das Gleiche machen wie die Majors.
Nee, das ist noch schlimmer.
Oder schlimmer noch, weil sie noch von den alten Wegen eigentlich noch weniger
noch mehr bekommen. Angst haben auch.
Und noch mehr, ja. Aber vielleicht, weil sie auch viel schneller am Existenz...
Natürlich. Klar. Ich meine, ja, Universal leidet schon auch, aber... Wenn du jetzt so ein Indie bist, der...
Auf hohem Niveau. Wir haben jetzt immer noch 1,2 Milliarden für den Katalog von EMI rausrücken können.
Na, wahrscheinlich haben sie viel. Ich meine, haben viel in der Schublade. Wenn du jahrelang am Kopieren allein... Also, ich meine, die machen ja nichts als Kopieren. Also nicht Raubkopieren, sondern legal kopieren. Hm. Das ist ihr Business. Ich kopiere etwas für dich und dann verkaufe ich es dir für das gleiche Geld nochmal.
Genau.
Ja. Aber das so funktioniert es ja.
Ja, also ich finde ja grundsätzlich interessant, so wie die Major Labels Stück für Stück jetzt irgendwie so wie Dominosteine fallen. Also EMI wird jetzt aufgelöst und jetzt sind es schon nur noch.
Ist es so?
Ja, wird.
EMI, Teil, wie wir sagen.
Ne? Oder, ja. Whatever.
Ja.
Geht ein Teil an Universal und ein Teil an Sony.
Das wusste ich nicht.
Ja, weil du Blogs nicht liest.
Meine Fresse. Also richtig? Auch, als, auch als Marke? Ich meine, die Beatles sind bei EMI.
Ja, ja. Das hat Universal. Sind die Beatle-Kataloge noch bei EMI?
Ja, klar.
Ja?
Ja, ja.
Okay. Ja, ja. Klar, Universal.
Oder gehört nicht alles Michael Jackson? Nee, das weiß man ja immer noch nicht.
Ich glaube so, dass das Michael Jackson Estate ist irgendwie auch irgendwie beteiligt und bekommt auch irgendwas da.
Ja, klar. Also Michael Jackson hatte ja eine Menge Beatles-Rechte.
Ja, genau. Also, nee, aber die haben auch, glaube ich, irgendwas von EMI und von EMI.
Und dann wieder zurückgegeben und so.
Aber das Interessante ist ja, dass jetzt so ist jetzt der nächste Major und gefallen. Und ich glaube ja, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre
krass.
Irgendwann... Also irgendwann ist es absehbar, ja. dass wir irgendwann nur noch ein Major-Label haben werden.
Ja, oder kein.
Dass das immer weiter, dass es so in sich implodiert. Und das ist halt interessant, wenn du noch ein Major-Label hast, dann hat das, wenn
nee, ich das, glaub, das
mit relativ viel Back-Katalogen dann
möglich, die Vergangenheit, aber die Zukunft wird nicht mehr da landen.
Nein, natürlich nicht. Aber natürlich hast du dann, du hast ein Unternehmen und das kontrolliert mit dem relativ viel von den letzten 70
100 Jahren
und 100 Jahren, je nachdem
wie viele
Jahrtausende das Copyright noch verlängert wird.
Genau. Aber die neuen
dann,
nicht.
Und die kann man dann auch dann, da kann man dann auch hingehen und dann sagen, jetzt du bist halt ein Monopolist und hast halt so einen riesen Backcard, also hast da so viel von der Kultur und dann kann man auch von der Regierung her kann man vom Staat her hingehen und sagen, dann Erwartungen stellen und sagen, du musst jetzt.
Klar, ein Monopol verpflichtet, das ist schon richtig. Aber die neuen eben nicht. Also jeder Künstler wird sich eher selbst vermarkten oder dann bei Walmart oder Starbucks verlegen.
Ja, schön wär's. Aber wenn man mit Musikern redet, so ist es das große Major-Label-Deal ist immer noch der Traum von vielen. Das ist sehr, sehr, sehr bizarr. Ja, ja.
Aber das ist albern.
Natürlich, das ist albern.
Das ist sogar kontraproduktiv.
Ganz viele Musiker sind albern.
Hm.
Und beschäftigen
hast
sich.
Hast du Dings gelesen von KLF, das Büchlein?
How to make
Number One the easy way oder sowas. Ja. Da steht ja ganz viel drin, auch wie das funktioniert.
Ja, das war 88 damals oder so, funktioniert haben sie das? 88, 89 oder so.
Aber da kann man auch viel lernen, wie man es eigentlich heute machen könnte. Ne?
Ja, das ist auch sehr eigenartig. Musiker schimpfen immer auf Labels. Haben Möglichkeiten jetzt abseits der Major-Labels irgendetwas da ihre Wege zu gehen und machen das noch nicht in dem Maße, wie sie es eigentlich vielleicht auch könnten.
Naja, die Buchautoren machen es auch nicht in dem Maße, wie sie es könnten.
Ja, aber das stimmt. Also ich bin nicht sicher, ob Buchautoren sich genauso über Verlage beschweren wie
Künstler
über Major-Labels oder Labels allgemein. Das kann ich nicht, da habe ich keinen Einblick.
Ich auch nicht, aber ich glaube, dass jeder gern schimpft über den, der eben
Der
Geld wegnimmt und nervt.
Ja, genau.
Klar.
Irgendwelchen Blödsinn vornehmen will.
Echt.
Gut. Ich würde sagen, für die erste Ausgabe reicht das jetzt. Also haben jetzt, glaube,
wir haben schon 5 Stunden. Fünf Stunden haben wir aufgenommen und dann rausgeschnitten.
nur das Beste hier drin.
Ja.
Das Best of.
Guck mal, das Beste ist noch drin, ist auch so schon noch, immer noch so schlecht.
Ach, ich finde es. Ich glaube, es ist ganz okay, was wir hier zusammengestammelt haben.
Ja.
Im
Rahmen unserer Möglichkeiten.
Im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten, genau. Gut,
schön.
Dann würde ich sagen, erste Ausgabe, Neunetzcast, Pilot-Episode mit Markus Angermeier.
Und Marcel Weiß.
Tschüss.
Ahoi.